Also der unmittelbare Anlass für die heutige Veranstaltung ist ja der geplante Aufmarsch der NPD in der Nachbarstadt Erfurt. Da haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Veranstaltung über das Thema, was ist eigentlich Nationalismus? Die rotten sich immer wieder zusammen, Leute mit entsprechendem Outfit, aber vor allem mit entsprechenden Gedanken. Da gibt es dann immer wieder den Schrei nach Vater Staat, verbiet ihn mal. Die Sache mit dem Verbieten hat so ist ein Haken. Man stelle sich mal vor, der Bruder, die Schwester, der Vater, der Cousin läuft zu denen über. Glaubt denen, was sie sagen. Macht da mit, unterstützt die. Oder die Freundin. Oder der Freund. Was macht man dann? Auch verbieten. Oder wäre es dann nicht nötig, dass man in solchen Fällen, wenigstens in diesen Fällen, wo es einen so unmittelbar betrifft, durch persönliche Bekanntschaft, Argumente braucht, die vielleicht geeignet dazu sind, jemanden, der so denkt, denn die denken nämlich auch dabei, die laufen nicht bloß rum, die brüllen nicht bloß Sieg Heil oder sowas, die denken auch bestimmte Sachen. Wäre es da nicht gut, man hätte gegen diese Gedanken gute Argumente. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck der heutigen Veranstaltung. Morgen ist sie in Erfurt nochmal. Ausrüstung mit Argumenten gegen Nationalismus. Ich will mal zeigen an ein paar Zitaten, wie, ja, das ist mal die Frage, wer argumentiert so? Ein etwas älteres Zitat zur Einführung von Hartz IV. Hartz IV hat er jetzt 5. Geburtstag, insofern immer noch aktuell. Zum 1. Januar 2005 findet der größte Raubbau unserer Nachkriegsgeschichte statt. Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II, das was immer populär Hartz IV dann heißt, diese ca. 350 Euro, durch diese Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe werden Arbeitslose zu Sozialhilfeempfängern gemacht und systematisch in die Armut getrieben. Von wem stammt das Zitat? Linkspartei, linke SPD, Sozialarbeiter oder NPD? Ist dem Zitat unmittelbar anzusehen, anzuhören, dass es von der NPD ist, ist tatsächlich von der NPD. Aber das Argument, das war ein sozialer Kahlschlag, würden die Linken sagen, an solchen Vokabeln kann man es vielleicht noch merken, Raub, der größte Raubbau unserer Nachkriegsgeschichte, die Linken würden sagen, Sozialkahlschlag. Aber dann kommt das Gleiche, gnadenlose Verarmung, die Leute werden zu Bittstellern, werden zu Sozialhilfeempfängern, werden systematisch in die Armut getrieben, alles das. Zweites Zitat. Die Möglichkeiten des Staates, Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen, werden immer geringer. Zitat im Zusammenhang der Globalisierung, also der Durchsetzung des Weltmarkts und offener Grenzen europaweit und weltweit. Neben massivem Sozialabbau fördert die Globalisierung auch Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzexport. Kennen wir ja gerade auch hier in der Nähe zu den ehemals auch sozialistischen Staaten. Dort gibt es Löhne, die noch weit unterhalb der Löhne in Sachsen und Thüringen liegen. Oder Brandenburg. Und es gibt genügend Unternehmen, deutsche, aber auch internationale Unternehmen, die das ausnutzen. Sogar der berühmte Mittelstand, die berühmten Leistungsträger, die immer so hofiert werden von der FDP, auch die verlagern Arbeitsplätze jenseits die Grenze. Von ihm ist das Zitat. könnte in einer Antiglobalisierungsdemonstration von Globalisierungsgegner linker Art genauso vorkommen, wie es tatsächlich vorkommt im Kurzprogramm der NPD. Drittes Zitat. Vielleicht eher erkenntlich. Deutschland muss ein freies Land werden, Europa darf nicht länger US-Kolonie bleiben. Klingt schon sehr nach NPD. Aber jetzt geht es folgendermaßen weiter, das ist aus dem Kurzprogramm der NPD. Wir sind eine anti-imperialistische Partei und solidarisch mit allen Völkern, die sich im Abwehrkampf gegen den verbrecherischen US-Imperialismus und seine Helfershelfer befinden. Die zweite Hälfte, also die erste Hälfte würde ich sagen, wird da kaum unter anti-imperialistischen Kräften die der Linken oder der demokratischen Mitte oder so. Wenn es da so ein Protest gibt gegen übermäßigen Einfluss der USA irgendwo. Aber der zweite Teil, wir sind eine anti-imperialistische Partei und solidarisch mit allen Völkern, die sich im Abwehrkampf gegen den verbrecherischen US-Imperialismus, gut, verbrecherisch ist vielleicht nicht gerade ein normales bürgerliche Ausdrucksweise, aber auf der Linken, in der Linkspartei oder in der links von der Linkspartei gibt es solche Ausdrücke ohne weiteres. Gegen den verbrecherischen US-Imperialismus und seine Helfer selber befinden. Auch wieder von der NPD. Man sieht, wenn man mit NPDlern sprechen würde, so einfach, rechte Ecke, klingt das alles oft gar nicht. Auch der Aufruf, den Sie jetzt, muss ich dann aus dem Computer vorlesen, weil ich keine Möglichkeit mehr hatte, es auszudrucken, nachdem ich auf der Reise da erst drauf gestoßen bin. Also jedenfalls den Text, das ist der Text für die Demonstration in Erfurt am 1. Mai. Der Aufruf endet mit: Wir bleiben hier und packen an, Arbeit statt Abwanderung. Arbeit statt Abwanderung ist die Parole des Aufmarsches der NPD in Erfurt. Ich will es jetzt in lang und breit vorlesen. Den Hinweis. Sie kritisieren die Landesregierung, dass ihre Bemühungen, Arbeitsplätze aufzubauen und Industriebetriebe anzusiedeln, relativ dürftig geblieben sind. Vor allem in den ostdeutschen Ländern. Wer spürbare oder wenigstens gutmeinende Maßnahmen gegen die weiterhin zunehmenden sozialen Verwerfungen, die Ausbeutung der arbeitenden Bevölkerung und die Massenabwanderung erwartet hat, wurde jäh enttäuscht. Ausbeutung, sagen die. So was hört man normalerweise bloß im sozialistischen Bereich der Politik oder kommunistischen. Die altbekannte Reformkosmetik muss erneut herhalten, um dem Volk weiszumachen, man bemühe sich tatsächlich, die Folgen einer Politik zum Wohl von Banken und Konzernen, Parteien und Lobbyisten zu lindern. Wenn man sich dann so durchklickt durch diese Website, von der ich das runtergeladen habe, dann kommt man immer wieder auf Gruppen und Organisationen, die heißen dann nationale Kommunisten, nationale Bolschewisten, nationale Sozialisten, auch Hitler hat ja seine Partei Nationalsozialistische genannt, sogar Arbeiterpartei noch dazu. Da erhebt sich immer die Frage, tarnen die sich bloß mit linken Vokabeln, um sich zu verstellen, oder denken die wirklich so? Ich habe dieses vorangestellt, denn eines ist vorweg zu sagen, typisch für rechtsextreme, faschistische, nationalsozialistische Organisationen. Es sind keine Leute, die die Gesellschaft nicht kennen. Wir laden hier heute ein mit diesem Bild schwarz-rot-goldene Brille. Oder können wir vielleicht mal den braune Brille davor machen, oder Sonnenbrille. Jeder, der eine Sonnenbrille hat, sieht zwar die Welt braun, aber ich weiß aus Erfahrung, wie sie wirklich ausschaut. Auch die kennen die Welt, wie sie ist. Entscheidend am faschistischen oder nationalsozialistischen Bewusstsein sind nicht die Fakten, sondern die Interpretation. Darüber müssen wir uns unterhalten. Die Tatsache, dass immer von nationale Sozialisten oder Nationalkommunisten oder Nationalbolschewisten sich so nennen, ist schon ein erster Hinweis darauf, sie sind Antikapitalisten, so gerieren sie sich, so sprechen sie, so denken sie. Sie sind Antikapitalisten, aber nicht deswegen, weil sie was hätten gegen die Ungleichheit in der Gesellschaft, gegen Mächtigere und weniger Mächtige, gegen Stärkere und weniger Stärke. Im Gegenteil, sowas kennen sie auch. Das verjubeln, das verhimmeln sie sogar. Das rechtfertigen sie, die Menschen sind ungleich. Und kritisieren Linke und auch viele demokratischen Parteien, sie würden eine Gleichmacherei machen, sie würden den Unterschieden der Menschen nicht gerecht. Sie kritisieren den Kapitalismus dann, wenn sie den Eindruck haben, er schadet der Nation. Näher, um es genau zu sagen, er schadet der Masse des Volkes, die Substanz der Nation ist. Also entscheidend ist die Interpretation, die Optik, unter der die Schädigungen gesehen werden. Da werden nicht einfach Leute arm, das wäre schon Grund genug zu sagen. In einer reichen Gesellschaft Leute zu verarmen, ist doch eine Ungehörigkeit, ist doch ein Skandal. Sondern werden Leute verarmt und die Leute stellen die Basis der Nation dar, da wird die Nation quasi von unten her zerstört. Antikapitalismus im Namen der Nation. Antikapitalismus im Namen der ausgebeuteten Mehrheit der Nation und Ausbeutung, das Wort kennen Sie, benutzen Sie, ist gemeint, die greift die Substanz der Menschen an, die zerstört die. Und auf der anderen Seite das Kapital. Das sind nicht Privateigentümer mit großen Vermögen. Sondern denen interessiert sie vor allem die Tatsache, dass das Kapital heutzutage weltmarktweit tätig ist, die ganze Welt zum Markt gemacht hat und die Kapitalgesellschaften, die ja in dem Sinn oft gar keine persönlichen Kapitalisten mehr sind, sondern Kapitalsammler und das dann investieren und überall auf der Welt Leute arbeiten lassen, diese Kapitalgesellschaften sind internationale Kapitalgesellschaften. Also für Faschisten oder für Nationalsozialisten ist typisch den Gegensatz innerhalb der Gesellschaft zwischen Reich und Arm zu identifizieren mit national und international. International ist schlecht, ist antideutsch, undeutsch und national ist gut. Das sind die guten Leute, die fleißig sind, die arbeitsam sind oder arbeitsam sein wollen, aber nicht dürfen. Das jetzt mal vorweg, um das zu charakterisieren. Ich will nämlich jetzt in folgenden Teilen Erklärungen machen zu den Titeln, zu den Stichworten, die im Titel vorkommen. Nationalismus, was ist das, war die Einladung. Und da steht drauf, Kritik an Staat, Volk und Nation. Zum Ablauf, wir haben leider nur 2 Stunden, also bis ca. 22 Uhr. Ich will schauen, dass man vielleicht noch genügend Zeit zur Diskussion hat. Es soll aber auch die Gelegenheit gegeben werden, falls Fragen unterwegs auftauchen, die zu stellen, dass man die dann klären kann und die nicht bis zum Schluss aufzuheben. Also ich hoffe, dass man so vielleicht spätestens um 21:45, also in gut einer Stunde, dann in einer knappen Stunde, dann soweit sind, dass die wichtigsten Thesen gefallen sind, erklärt worden sind, dass wir vielleicht auch noch zur Diskussion kommen. Sollte es nicht mehr der Fall sein oder sollte vielleicht die Diskussion nicht fertig werden in der Zeit, kann ich mir gut vorstellen, haben wir auch schon öfter gemacht in solchen Situationen, wenn die Uni die Räume nicht länger hergibt, vielleicht müsste man sich da mal dagegen wehren. Das war zu meiner Studentenzeit nicht so üblich, dass die Unis einfach zugemacht haben, solange noch Leute diskutieren wollen. Aber das ist wäre eure Aufgabe, euch da mal dahinter zu klemmen, wenn ihr sowas für eine Art Bevormundung haltet, die ihr sonst ja auch nicht übermäßig gern habt. Das bloß in Klammern. Also wenn wir dann um 22 Uhr tatsächlich raus müssen und vielleicht dann noch einen kleinen Zuschlag kriegen von 5 oder 10 Minuten zum Aufräumen und zum Weggehen, Vielleicht können ja dann die Interessierten sich noch mit mir irgendwo treffen, in einer netten Kneipe oder Wirtshaus. Und dann können wir noch weiter reden drüber. So, jetzt Einstieg, erster Punkt. Nation, Staat, Nation. Themen sind also erstens, was ist der Staat? Zweitens, was ist ein Volk? Drittens, was ist eine Nation? Viertens, was ist Nationalismus? So will ich es aufbauen. Dann, warum soll man oder warum will man gegen rechts demonstrieren? Und was sind diese antifaschistischen Aktionen, die dann ebenso heißen wie keine Demonstration in Erfurt, auch nicht anderswo, keine Demonstration am 1. Mai, niemals. So, das wären also die Themen, die wir noch versuchen durchzukriegen. Dann geht es also jetzt los mit der Frage, was ist der Staat? Wer politische Wissenschaft studiert oder wer in der Schule sich noch erinnert, was in der Schule unterrichtet worden ist über den Staat in der Gemeinschaftskunde oder Staatsbürgerschaftskunde oder wie die Fächer heißen, in jedem Bundesland anders. Was erfährt er über den Staat? Was ist ein Staat? So, jetzt wird es hier ein bisschen kühl. Was ist ein Staat? Das heißt dann oft, wir alle. Einerseits. Andererseits, wenn man das sich überlegt, was erfährt man noch über den Staat, außer wir alle? Dann erfährt man zugleich, der Staat hat meistens ein Zwillingswort. Der tritt meistens nicht allein auf in der Politologie oder in der Staatsbürgerschaftskunde oder Gemeinschaftskunde. Er geht meistens weiter, Staatsgewalt. Wenn es heißt, Staat sind wir alle und dann heißt es Staatsgewalt, sind wir alle Gewalttäter? Haben wir alle Gewalt? Passt das zusammen? Der Staat wir alle und die Staatsgewalt sogar noch schärfer ausgedrückt, nicht bloß einfach Staatsgewalt, sondern Gewaltmonopol des Staates. Der einzige berechtigte Gewalttäter. Staat ist also, kann ich mal als Vorschlag geben, eine politische Gewalt. Die politische Gewalt einer bestimmten Gesellschaft bei uns, der bürgerlichen Gesellschaft. Bürgerliche Gesellschaft steht dafür, eine Gesellschaft mit Privateigentum, eine Gesellschaft mit Freiheit und Gleichheit, eine Gesellschaft mit Kapitalismus oder Marktwirtschaft, wer es höflicher ausdrücken will. Und diese Gesellschaft braucht offenbar eine Gewalt zu ihrem Funktionieren. Wenn es eine Gewalt gibt, die ja nicht wir alle ausüben, sondern die über uns alle ausgeübt wird, dann unterstellt das, dass der Staat etwas von uns will, was wir nicht von uns aus bereit sind zu tun. Staatsgewalt macht bloß Sinn, wenn es einen Unterschied gibt zwischen dem, was der Staat mit Gewalt durchsetzt und dem, was die Bürger von sich aus täten. Das heißt nicht, dass die Bürger das nicht billigen könnten, was der Staat macht, dass sie dafür sein könnten. Aber in ihrem praktischen Tun sind sie offenbar nicht bereit, sich so zu verhalten, wie es der Staat ihnen vorschreibt, meistens mittels Gesetzen oder Verordnungen. Es braucht eine von ihnen getrennte Gewalt, die im Fall des Falles bei Konflikten, im Konfliktfalle, sich durchsetzt, und zwar souverän durchsetzt, gegen die Bürger. Die Staatsgewalt erzwingt also etwas, was die Leute von sich aus nicht wollen. Was nicht wollen. Wenn man heute in den Supermarkt geht zum Einkaufen oder im Kaufhaus oder in anderen Läden, dann wird man sehr häufig ziemlich rüde konfrontiert damit, dass ein der Betreiber des Supermarkts verdächtigt, ein Dieb zu sein. Man betritt es, den Raum, und da sieht man vielleicht einen kreisenden Bildschirm, drei Bildschirme oft und nacheinander, und da sieht man dauernd andere Situationen im Laden, wo Leute beobachtet werden. Oder auf der Straße gibt es Kameras zur Überwachung. Bleiben wir mal bei dem Supermarktbeispiel. Da gibt es also genügend Leute, die dann, wenn sowas nicht drohen würde, wenn die Gewalt nicht existieren würde, auch mal reinlangen würde ins Regal und an der Kasse vorbeischmuggeln würden, das, was sie daraus genommen haben. Deswegen wird man auch bedroht mit Anzeige bei der Polizei. Also der Ladeninhaber bedroht einen nicht mit der Privatgewalt, sondern mit der Gewalt des Staates. Er meldet es beim Staat und dann kriegt man es mit dem Richter zu tun. Um was für ein Verhältnis handelt es sich da? Das ist keine Überwachung von Leuten, die was gegen den Staat im Schilde führen. Keine Überwachung von Umstürzlern. Sondern im Supermarkt gibt es offensichtlich folgenden Gegensatz. Da laufen Leute rein, die brauchen was zum Essen und zum Trinken und was sie sonst noch alles brauchen, zum Leben. Und sind darauf angewiesen, das zu haben, jeden Tag. Und das, was sie da rausholen können aus dem Laden, bemisst sich nicht darin, was sie brauchen, damit sie den Tag überleben oder die Woche oder den Monat. Das bemisst sich daran, was sie in der Geldbörse drin haben oder Kreditkarte. Da läuft jemand vielleicht mit Alk 2, Arbeitslosengeld 2 rein oder mit einem schmalen Stipendium eines Studenten. Da ist nicht viel rauszuholen aus dem Laden. Und daneben läuft jemand rein mit einer Kreditkarte mit 5.000 Euro Kreditrahmen und fragt gar nicht groß, was das kostet, nimmt das erste Beste, was ihm am besten gefällt. Der eine studiert die Preise und die Mengen und tüftelt, wie er aus seinem schmalen Budget möglichst viel rausholen kann, und der andere geht einfach und holt, was er braucht. Der Gegensatz interessiert mich jetzt aber gar nicht. Mich interessiert der Gegensatz zwischen dem Betreiber des Supermarkts und den Leuten, die reingehen. Der Betreiber des Supermarkts hat nämlich folgenden einfachen und schlichten Zweck. Er ist auch ganz bekannt, braucht man keine großen Worte zu verlieren. Er will nicht einfach Waren zur Verfügung stellen, er will mit den Waren ein Geschäft machen, Gewinn. Und er wird ihm gründlich vermasselt, wenn die Waren nicht bezahlt werden. Also haben wir hier keinen Gegensatz zwischen Staat und Bürger, sondern einen Gegensatz zwischen Bürgern. Der Bürger Lebensmittelhändler und der Bürger Konsument mit schmalen Geldbeutel stehen im Gegensatz zueinander. Nur die Drohung mit der Gewalt im Zweifelsfall oder vielleicht die Gewohnheit, vielleicht die Moral, die man anerzogen bekommen hat. Man bezahlt schließlich, man ist anständig. Aber letztlich ist die Moral dann doch immer nicht so ganz die Sache, auf die sie alle verlassen. Sonst würden sie keine Überwachungskameras aufstellen und keine Staatsgewalt bemühen. Der Gegensatz zwischen den beiden heißt, der Schaden des einen ist der Vorteil des anderen. Also der Schaden heißt, ich muss mein Geld weggeben und dann kann ich mir nichts mehr kaufen. Muss ich schauen, dass ich wieder neues Geld bekomme, entweder dafür arbeiten oder warten, bis das nächste Stipendium eintrudelt. In der Zwischenzeit schauen, ob ich einen Kredit bekomme, für den ich aber schon wieder einen Schaden berappen muss, nämlich einen Zins bezahlen. Und die andere Seite will die Waren verkaufen, und zwar mit Gewinn. Also die Gewalt, die der Staat ausübt, ist zunächst gar nicht die Gewalt, die er ausübt, damit die Leute ihm gehorchen. Mit dem Staat hat man eigentlich kaum was zu tun. Man wird angemeldet, wenn man auf die Welt kommt, dann kriegt man irgendwann einen Ausweis, dann muss man sich mal anmelden bei der Schule oder wird angemeldet. Wenn man einen Ausweis braucht, ja gut, wenn man mit dem Auto zu schnell fährt, vielleicht dann auch, aber ansonsten hat ein normaler Mensch mit dem Staat gar nicht so furchtbar viel zu tun. Mit dem Staat, als Verwaltung, als Herrscher. Er hat was zu tun mit anderen Bürgern, mit denen ein Gegensatz steht. Und dieses die Antwort auf die Frage, was erzwingt denn der Staat, was die Leute nicht wollen, von sich aus tun? Genau das. Sie wollen die Interessen der anderen nicht so einfach respektieren, wenn es ihnen nicht passt, wenn es sie schädigt. Und das ist ein Schaden, wenn man was bezahlen muss, vor allem wenn man es nicht hat. Die Staatsgewalt erzwingt also durch die permanente Drohung den Frieden zwischen den Bürgern. Merkt man schon, diese Redeweise, der Staat sind wir alle, ist irgendwie ein logischer Widerspruch. Was das wir alle erzwingt, ich erzwinge mich zu Gehorsam, zum Respekt vom anderen, kann nicht sein. Wir kommen gleich drauf, woher diese Vokabel kommt oder die Figur kommt. Wir alle. Der Staat regelt also durch seine Gesetze Gegensätze zwischen den Bürgern und diese Gegensätze sind Interessensgegensätze, zum Beispiel die von Mieter und Vermieter, von Professor und Student. Der Professor sagt, heute machen wir mittelalterliche Geschichte. Und der Student weiß, mitschreiben, aufpassen, das kommt der Prüfung dran. Und die Prüfung ist ein Selektionsmittel. Das gewährt und vermasselt Lebenschancen. Also Professor, Student, Händler, Einkäufer, Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder Unternehmer und Arbeiter und Angestellter. Lauter Interessensgegensätze, die, wenn man sie genauer beurteilt, zurückzuführen sind zum größten Teil auf Interessensgegensätze, die ihren Wurzel haben in wirtschaftlichen Gegensätzen oder in wirtschaftlichen, unterschiedlichen wirtschaftlichen Situationen. Daneben mag es auch noch abstraktere oder individuelle Gegensätze geben. Welche Musik wird angedreht auf der Party? Oder wird man schnell wissen? Man kriegt man keinen Staat dafür. Wenn man da Interesse durchsetzen will, welche Musikrichtung, da muss man sich entweder mit den anderen einigen oder muss das Lokal verlassen oder man hat Pech gehabt. Aber bei der Frage, ich habe eine Wohnung, vermiete die, trete Erbschaft an und will das Geld von den anderen, da habe ich den großen Onkel Staat hinter mir. Und da kann ich sagen, da weiß ich, das kann ich durchsetzen. Da bin ich nicht abhängig vom guten Willen der anderen. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, und da kommen wir jetzt zu dem wir alle. Sowas wie Interessensgegensätze, auch ökonomischer Art, hat schon lange gegeben in der Menschheitsgeschichte. Auch im Mittelalter, in der Antike, Sklaven, Herren, Mittelalter, Feudalherr, Hintersasse. Sowas hat schon lange gegeben. Auch Herrschaft hat schon lange gegeben. Aber eins zeichnet die heutige Herrschaft, nämlich die Demokratie heißt, aus, unterscheidet sie von der Herrschaft, die früher war. Sie ist eine Herrschaft, die sich auf den Willen des Volkes gründet oder beruft. Müssen wir noch genau untersuchen, ob gründet oder beruft. Beim Feudalismus, der König hat seine Gewalt qua Erbschaft, qua Dynastie. Der Kanzler, die Kanzlerin, hatte ihre Herrschaft durch Wahl. Der König erzwingt seine Macht gegen sein Volk. Und wer einen Aufstand baut, kriegt es mit blutigen Strafen und brutal beigebogen, dass Aufstand gegen den König ein Staatsverbrechen ist. Die Demokratie erlaubt den gedosierten Aufstand. Man braucht die herrschenden Kanzler oder Ministerpräsidenten nicht wieder zu wählen. Man kann einen kleinen Umsturz inszenieren, wenn man genügend andere findet. Man kann die Stimme anders abgeben und dann hat Lieber wird am längsten regiert in Thüringen. Oder Merkel im Bund. Man muss bloß genug finden, die der gleichen Meinung sind. Das war im Mittelalter nicht so. Da konnte ja nicht einfach das Volk sagen, du Heinrich IV., du passt mir nicht, ich möchte lieber den Heinrich den Fünften haben. Oder einen ganz anderen. Ist also eine Herrschaft, die auf dem Willen des Volkes beruht oder auf dem Willen der Beherrschten. Sieht man in regelmäßig stattfindenden Wahlen. Und jetzt kommen wir zu dem wir alle. Wir alle wählen die Regierung, sofern wir uns an der Wahl beteiligen. Und wenn wir uns nicht beteiligen, ist unsere Privatsache. Wir hätten jedenfalls das Recht, uns zu beteiligen. Sodass wir sagen können, oder die Herrschaft sagen kann, ich bin nicht einfach ein Herr über das Volk. Das Volk hat mich ermächtigt. Mehr noch, da gibt es also verschiedene Parteien, die bewerben sich um die Verwaltung der Angelegenheiten. Die Angelegenheiten habe ich jetzt mal ganz kurz, natürlich kann man da viel mehr sagen, wir wollen ja heute fertig werden in angemessener Zeit. Da kann man viel mehr sagen als die paar Gegensätze, von denen jetzt die Rede war. Aber alles das, da wollen Leute, sich profilieren sich damit, sie könnten diese Art Herrschaftsausübung, diese Regelung der Interessensgegensätze der Bürger durch Recht und Gewalt besser als der andere. Und das Volk kann sich aussuchen, wem es da mehr zutraut, und wählt den anderen und hat damit was zusätzlich gemacht. Es hat nämlich zusätzlich Ja gesagt zu dem, was die machen. Wenn ich zwischen zwei Leuten auswählen darf, die sagen, ich will Deutschland regieren, dann ist das, was da passiert beim Regieren, gar nicht Gegenstand der Wahl, sondern ist das, was vorausgesetzt wird, wofür man gewählt wird. Ganz wichtig. Damit ist auch das Rätsel, ist jetzt die Staatsgewalt wir alle, beruht sie auf unserem Willen oder beruft sie sich auf unseren Willen? Der jeweilige Inhaber der Staatsgewalt beruht auf dem Volkswillen. Die Staatsgewalt, unabhängig vom jeweiligen Machthaber, kann sich aber selbst dann, wenn der Teil des Volkes, den er nicht repräsentiert, dann eben nicht zum Zuge gekommen ist, sich berufen auf den Willen des Volkes. Er kann nämlich sagen, ihr seid unzufrieden mit meiner Regierungstätigkeit. Schaut mal, ich habe 50% plus, oder zumindest unsere Koalition. Wir haben die Mehrheit von euch. Du musst dich nicht bei mir beklagen als Kanzlerin oder Kanzler. Du musst dich beklagen bei deinen Mitvolksmitgliedern. Die haben so gewählt. Ich repräsentiere den Willen der Mehrheit. Das ist ein Berufungsverhältnis. Denn was der Kanzler oder die Kanzlerin, der Präsident oder wer auch immer macht, das lässt er sich von den Leuten gar nicht in dem Sinn vorschreiben. Das ist andersrum gegangen. Er hat gesagt, ich will gewählt werden. Gebt mir 4 Jahre Zeit oder 5 oder wie lang die Periode ist. Und in diesen Jahren mache ich das, was ich denke, was für Deutschland oder USA oder Frankreich am besten ist. Insofern ist das, was er tut, kein Verhältnis des Auftrags, sondern ein Verhältnis der Ermächtigung. Und wenn er sich dann rechtfertigt für das, was er tut, ein Verhältnis der Berufung. Ich könnte jetzt noch viel mehr über den Staat ausführen, wenn wir uns das mehr zum Thema machen wollten. Ich will da innehalten, weil es genügt bereits, was ich über den Staat gesagt habe, als erster Punkt für die beabsichtigte Kritik von Faschisten oder Nationalisten. Also es gibt Interessensgegensätze im Volk. Es gibt eine Gewalt, die Interessensgegensätze dazu zwingt, zusammenzuarbeiten. Die müssen ja zusammenarbeiten. Der Vermieter braucht einen Mieter, sonst ist er aufgeschmissen. Aber dann will der Vermieter möglichst wenig bezahlen und so weiter. Er regelt die Gegensätze, indem er sie erzwingt. Und wer sich schlecht behandelt fühlt von seinem Gegenüber, darf nicht selber zulangen, sondern muss zum Staat gehen, aber darf auch zum Staat gehen und darf sich dort sein Recht holen. Das heißt aber, die Redeweise von der Staat sind wir alle, ist ein falsches Urteil. Der Staat sind nicht wir alle, sondern wir alle sind dieser Staatsgewalt, die von unterschiedlichen, im Laufe der Zeit unterschiedlichen Figuren und Parteien ausgeübt wird, jeweils unterworfen. Die Gemeinsamkeit derer, die da dem Staat gehorchen müssen, oder den Gesetzen besser gesagt gehorchen müssen, besteht nicht darin, dass sich Leute zusammengeschlossen haben und sich überlegen, wie regeln wir denn unsere Verhältnisse am günstigsten. die Produktion, die Freizeit und so weiter. Sondern das sind Leute, jetzt geht er schon, ich glaube, es wird sehr spannend. Das sind Leute, die nur ihre ganze Gemeinsamkeit darin haben, dass sie zufälligerweise unter der gleichen Herrschaft leben, aufgewachsen sind und erleben Fristen. Und wenn sie dann sagen, wir Deutsche, machen sie einen Fehler. Sie missbrauchen das Wörtchen wir. Und das Wörtchen wir macht bloß einen Sinn, wenn tatsächlich Leute sich als Subjekte, wir machen Sport, wir hören zu, wir gehen zur Veranstaltung. Das ist ein freies willentliches Tun. Aber wir üben Staatsgewalt aus oder wir unterwerfen uns dem Staat. Kein Mensch macht sowas. Er ist unterworfen. Er wird gar nicht gefragt. Und selbst wenn er im Nachhinein sagt, jawohl, ist gut so, ich sehe ein, dass der Staat, dass es den Staat braucht bei solchen Interessensgegensätzen. Selbst wenn er sagt, es ist gut so, sagt er gut so zu etwas, was nicht seine Tätigkeit ist, sondern eine Tätigkeit, die sich gefallen lassen muss. Der Grundfehler alles Nationalismus ist deswegen dieses Wörtchen wir. Da schließen sich Leute in einem gedanklichen Übersubjekt, Kollektivsubjekt zusammen, die im alltäglichen Leben lauter Gegensätze und aus den Gegensätzen herrührend Streitigkeiten bis hin zu Gemeinheiten aneinander antun. Ich denke jetzt noch nicht, gar nicht so sehr an die privaten Eifersüchteleien und Mordtaten. Ich bin jetzt erstmal bei den ganz großen Gegensätzen, die tatsächlich jedem, auch demjenigen, der nie daran denkt, jemand anders umzubringen oder zu vergewaltigen oder zu missbrauchen, diese Gegensätze kommt man nicht aus. Wenn man sagt, wir Deutsche, tut man so, als ob der Gegensatz in einer Hinsicht keiner wäre, nämlich weil wir alle dem gleichen Verein angehören, der gleichen Nation. Erstens, der Staat ist eine Gewalt über uns, die die Besonderheit heute in der Moderne hat. Es ist eine Gewalt, die vom Volk nicht geschaffen worden ist, sondern deren Ausüber jeweils gewählt werden. Ändert aber nichts an der Unterworfenheit, an der Unerbittlichkeit und Unterwerfung. Was ist dann das Volk? Der Untertitel heißt Staat, Volk und Nation. Was ist dann das Volk? Das Volk ist das Kollektiv, was sich zufälligerweise auf dem Territorium dieses Staates, auf dem er lebt, befunden hat und von ihm, ich will es mal so knallhart sagen, reklamiert wird als Designing. Wie sind wir Deutsche geworden? Jetzt sage ich mal wirklich wir. Geworden, sagt der Deutsche aus, es war nicht unsere Tat. Kaum, dass wir geboren waren, wenn soweit wir Deutsche sind hier im Raum, wenn man im anderen Staat Staatsbürger ist, trifft die gleiche Sache auch dort für dazu. Kaum geboren, wird man angemeldet beim Standesamt und ist damit Deutsch. Keine Ahnung hat man bis zum 12., 13., 14. Lebensjahr, was das eigentlich ist, Deutsch zu sein. Und wenn man eines Tages denken kann und urteilen kann, da hat man in der Regel schon so viel Unterricht genossen über dieses Verhältnis Staat und Volk, dass man es für ganz normal hält. Dass man als Kind einfach eingemeindet wird und dazugehört und dem nicht mehr entkommt. Es sei denn, man wandert aus. So was gibt es ja. Leute mögen nicht mehr im Staat leben, vor allem in vielen Ländern, wo Leute zu uns herkommen, nach Deutschland. So kommen Leute, die können nicht leben, weil dort gibt es zu wenig Arbeit oder dort gibt es Verfolgung wegen irgendwelcher religiösen oder rassischen oder was, welche Gründe auch immer. Da gibt es Leute, die halten es dort nicht mehr aus. Die kündigen das Verhältnis, denn auch die dortigen Staaten sind erstmal haben den Standpunkt, wer bei uns geboren ist, gehört zu uns, ist in unser Material. Die kündigen und machen sich davon. Manchmal sogar gegen den Willen des dortigen Staats. Dann kommen sie hier an und dann sagt unser Staat, dem wir zwangsweise angehören, ihr seid Ausländer. Und wenn er Leute zulässt, die einwandern zum Volk, dann nur nach seinen Regeln. Jetzt hat sich der heutige Staat dazu durchgerungen, der deutsche Staat dazu durchgerungen. Er ist ein Einwandererstaat, er braucht einen gewissen Zustrom aus dem Ausland. Deswegen hat er Regeln geschaffen, wie dann einer, der nicht als Deutscher geboren worden ist, der schon als Kind geklammert worden ist vom Staat, wie der es werden darf. aber ich entscheide ganz eher nach seinen Maßstäben. Wenn sich bei der Einbürgerung herausstellt, dass der Mensch seinen Maßstäben nicht gerecht wird, gibt es ja sogar mittlerweile Prüfungen dafür, Staatsbürgerprüfungen, kommt er nicht in die Mannschaft rein. Also auch bei an der Einbürgerung merkt man, dass die Zugehörigkeit zum Volk kein positiver Wille ist, sondern eine Zulassung, eine Aufnahme, die aber dann, wenn sie passiert ist, mit Haut und Haaren passiert ist, merken zum Beispiel die jungen Männer. Sie müssen für den Staat auch gewaltsam einstehen als Soldaten. Und dazu sagen Nationalisten, wir zu diesem Verhältnis. Ich bin sicher, dass die meisten Streitigkeiten, die ich in meinem Leben hatte, auszutragen hatte, nie mit Ausländern stattgefunden haben, sondern immer mit Leuten meiner Umgebung, also mit Deutschen. Bei euch wird es nicht anders sein. Die meisten Streitigkeiten haben mit Bruder und Schwester, Vater und Mutter, vielleicht dann in der Klasse, dann mit dem Ehepartner oder sonstigen Geschlechtspartner. Immer die unmittelbarsten Umgebung ist, wenn überhaupt Feind, dann die. Die anderen kennt man ja gar nicht, die Ausländer. Ein Nationalist sagt aber, ich hasse Polen. Ich kann Türken nicht leiden. Ich finde Neger minderwertig. Dabei kennt er kaum welche. Er weiß gar nicht, was der Neger ihm antun könnte, der sogenannte Neger. Die sagen dann auch Neger dazu, zu den Schwarzen. Oder er weiß gar nicht, was der Pole ihm für ein Leid antun könnte. Ja doch, er sagt dann vielleicht, und jetzt sind wir dann gleich bei der NPD, die stellen dann in Sachsen und in Brandenburg Schilder auf und sagen, die Polen nehmen euch die Arbeitsplätze weg. Ja, wie denn das? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gearbeitet hat gegen Geld, also Lohnarbeit, oder eure Eltern müssen sicher sowas gemacht haben, sofern ihr nicht aus reichem Elternhaus stammt. Wie kann man am anderen den Arbeitsplatz wegnehmen? Wie geht denn das eigentlich? Der steht an der Maschine, dann gehe ich hin und sage, geh weg, du, das ist jetzt meine. Da gibt es doch ein Personalbüro. Da muss man schon zumindest zum Personalbüro gehen und sagen, der sowieso dort an der Maschine, der soll raus, ich möchte in seinen Job. Macht übrigens keiner. Ich glaube nicht, dass jemand machen würde. Die Sache schaut doch ganz anders aus. Das Personalbüro stellt fest, der Herr Meier an der Maschine sowieso oder die Frau Schmidt in der Abteilung lassen in der Leistung nach. Waren alt, krank, haben Schwierigkeiten zu Hause, was immer die Gründe sein mag, interessiert doch den Personalchef gar nicht. Er ist gehalten, optimale Produktivität zu verlangen. Er entscheidet, die Produktivität dieses Arbeitnehmers ist ihm zu matt. Ja, wenn der vielleicht für 20% weniger Lohn zu haben wäre, könnte man noch drüber reden. Und was entdeckt er in Zittau? Ein paar Kilometer jenseits der Grenze gibt es den Arbeitnehmer nicht für 20% weniger, sondern für 30, 40, 50% weniger. Und zwar nicht, weil er alt ist, sondern weil er Pole ist. Weil die dort billiger sind. Der Personalchef entscheidet dann, wenn er den Polen nicht reinholen darf, geht er vielleicht demnächst, wenn die Grenzen fallen, endgültig in der Europäischen Union. Es entscheidet der Chef, ob der Pole den Arbeitsplatz wegnimmt oder nicht. Die NPD macht draus. Die nehmen euch Arbeitsplätze weg. Da dreht sich alles rum. Als ob die Unternehmer so eine Art Wettbewerb machen würden wie bei den Olympischen Spielen. Wer kann am schnellsten 100 Meter laufen? Wer am schnellsten 10.000? Wer am schnellsten 40 Kilometer Marathon? Und dann misst man und dann kann man zum Schluss die Ergebnisse feststellen. Machen doch Unternehmer gar nicht. Wer arbeitet am schnellsten ist, entscheiden Sie, wer bei Ihnen überhaupt schnell oder langsam arbeiten darf. Die NPD sagt, wir Deutsche werden bedroht, unsere Arbeitsplätze werden bedroht, unsere Arbeitsplätze werden bedroht durch Polen. Was ist ein Nationalist? Oder was ist Nation im Unterschied zu Volk? Volk war, das Kollektiv, was der Staat für sich reklamiert, wo er sagt, alle innerhalb der Grenze, die da geboren sind, sind meine Leute und alle, die ich noch zulasse, lasse dazu. Was ist die Nation? Ich will mich jetzt in Definitionskunststücke stürzen. Erstmal ist es so personalkopfmäßig dasselbe. Die gleichen Leute, die als Volk auftreten, als deutsches Volk auftreten, heißen in anderer Hinsicht auch deutsche Nation. Bloß bei der Nation spielt noch mit der Gedanke, das sind Leute, die auch den Standpunkt haben, ich bin dafür, die deutsche Nation, das sind die, die alle zusammen einstehen für Deutschland, die französische Nation, alle, die Franzosen sein wollen, die Schweizer Nation sogar, da gibt es drei verschiedene Sprachen, die bezeichnen sich gleich als Willensnation, weil sie es für eine Ausnahme hält, dass Leute, die verschiedene Sprachen sprechen, einer Nation angehören wollen. Deswegen verdoppelt sie das Moment von Wille, was in Nation sowieso schon steckt, und sagt Willensnation. Also bei Nation ist das, was als Volk erstmal passive Masse ist, der Staat für sich reklamiert, das ist die Staatsbürgerschaft, die sich auch bewusst bekennt zu dem Staat, von dem sie reklamiert wird. Die also dieses Wir, das sie gar nicht ist, zugleich denkt, praktiziert gegen euch gar nicht, weil im Praktischen sind sie wieder in lauter Gegensätzen verstrickt. Deswegen muss man die Betätigung der Nation, des Nationalen, auch immer auslagern aus der Arbeit oder aus dem Studieren oder was immer für Tätigkeiten man in einem bürgerlichen Leben hat. Das ist dann zu Hause bei der Weltmeisterschaft, wo man mit Fähnchen schwenken kann. In der Freizeit daneben. Wenn es hart zugeht und ganz böse zugeht im Krieg. Man kann das Bekenntnis zur Nation, den Willen zur Nation, das Einstehen für die Nation gar nicht im normalen Leben praktizieren. Und es zeigt, dass der Mensch, der Teil eines Volkes ist, Teil eines Staates ist oder einem Staat subsumiert ist, gespalten ist, zwei Naturen in sich hat, Naturen ist in Anführungszeichen, weil es natürlich nicht gewachsen ist wie die Blümchen, sondern es ist geworden, das ist entstanden durch Erziehung und durch Gewohnheit. Wir sind einerseits private Interessenten mit eigenen Interessen, die meistens was zu tun haben auch mit unserer ökonomischen oder sozialen Lage, und daneben sind wir gemacht worden zu Leuten, die stolz sind oder zumindest positiv stehen dazu, dass sie einer bestimmten Nation angehören. Und das dann eben betätigen, spielerisch in der bei der Nationalelf, beim Bibbern für den Erfolg der Nationalelf oder beim Bejubeln des Erfolgs oder sterbend oder opfernd, wenn der Staat zu den Waffen ruft und sagt, jetzt muss die Freiheit am Hindukusch verteidigt werden. Wer kämpft, arbeitet nicht. Da fällt es richtig unmittelbar auseinander. Also Nation, das ist der Mensch doppelt als Sonderexistenz in einem positiven Verhältnis zum Staat. Und was ist jetzt der Nationalismus? Der wird in Deutschland, in anderen Staaten, in anderen Sprachen weniger, in Deutschland gern unterschieden vom Patriotismus. Patriotismus gilt als gut, Nationalismus als irgendwie anrüchig. Du Nationalist ist in Deutschland ein Vorwurf. In anderen Staaten, vor allem in solchen Staaten, wo es Minderheiten gibt, die einen eigenen Staat wollen, die nennen sich dann sogar so Nationalist, die irische Armee oben in Nordirland, die selbstständig werden wollen. Die sagen Nationalists, wir sind Nationalists. Oder in Spanien die Minderheiten sagen, Nationalista. Da meinen sie nicht sich als Spanier, da meinen sie sich als Baske. Als unerlöste Nation. Da drückt der Mensch aus, bei uns ist die Nation noch gar nicht existent. Ich bekenne mich schon zu einer Staatsgewalt, die es noch gar nicht gibt. Aber der wäre ich ganz treu, wenn es sie mal gäbe. Und dann würde endlich Volk und Nation zusammenfallen. So aber fällt Volk Spanien insgesamt und Nation auseinander, weil die Nation, der man wirklich angehören will, nicht identisch ist mit der Nation, der man offiziell angehört. Das bloß als Nebenpunkt, damit es nicht vergessen wird. Es gibt auch Nationalisten gegen die offizielle Nation. In Deutschland aber fällt der Nationalismus oder das Nationalgefühl zusammen mit den Grenzen, die es jetzt gibt. Da gibt es jedenfalls offiziell, abgesehen von Minderheiten, eben bei den Faschos, kaum mehr Leute, die sagen, Schlesien und Ostpreußen muss wieder deutsch werden. Was ist also Nationalismus in Deutschland? Hat den Malus, hat den negativen Beigeschmack, ist einer, der übersteigert die Sache der Nation. Der denkt so ungefähr wie in der alten Nationalhymne, der ersten Strophe, von hinten heißt Einigkeit, Recht und Freiheit. In der ersten Strophe heißt es, vielleicht ist es nicht so ganz bekannt in Ostdeutschland, Deutschland, Deutschland über alles, nach der gleichen Melodie gesungen. Da klingt schon ganz anders. Das ist eigentlich so die Nationalhymne. Das ist das, wie wenn Nationen sich feiern, dann behaupten sie, sie sind einzigartig und besser als alle anderen. Und der zweite Strophe heißt dann deutsche Frauen, deutscher Wein und so weiter. Da wird dann durchzählt, wir haben die besten Frauen, den besten Wein, das beste Essen, die besten Berge, die besten Meere, alles bestens. Nationalismus ist also, das sich zur Herzensangelegenheit machen. Die Zugehörigkeit zu einer Nation. In Deutschland hat dieser Begriff deswegen einen negativen Beigeschmack, weil da mal was war vor 60 Jahren. Nämlich ein Einstehen des größten Teils des deutschen Volkes, der Mehrheit des deutschen Volkes, für eine größere deutsche Nation und ist gründlich baden gegangen. Nicht bloß in die Gebiete, die damals erobert werden sollten, nicht erobert worden, man hat sogar noch verloren, was man vorher hatte und noch viel mehr, die nationale Selbstständigkeit für gewisse Zeit und so weiter. Da hat die deutsche Nationalideologie, würde ich mal sagen, eine Besonderheit gegenüber vielen anderen Völkern, bei denen die Kriege, zumindest die letzten Kriege, immer positiv ausgegangen sind, also siegreich ausgegangen sind. Da haben sie einen Nationalismus der Bescheidenheit. Nein, nein, nicht Deutschland über alles. Die Völker sollen sich lieben. Wir bringen den Völkern nicht das deutsche Wesen, an dem sie alle genesen sollen, wie es mal geheißen hat. Wir sind nicht die Herren Europas. Wenn wir ihnen was bringen, dann sind wir Exportweltmeister, dann bringen wir ihnen Waren und machen einen Exportüberschuss, das heißt, lassen die anderen dafür zahlen. Deutscher Nationalismus führt sich heutzutage auf ökonomisch. Wir sind die produktivsten, wir haben den größten Außenhandelsüberschuss in Europa. Wir sind die nicht Führer Europas, wir sind die Besten Europas. Wenn Griechenland gerettet werden muss, gibt es übrigens auch einen nationalistischen Geifer dagegen, aber wenn jemand das dann positiv sieht, sagt er, und wenn Griechenland gerettet werden muss, an wen wendet man sich dann? An uns. Wir können das, wenn wir es wollen. Auch daraus kann man einen Nationalstolz beziehen. Man kann aber auch die Nation so betrachten, jetzt wird die Nation ausgeplündert durch Griechenland. Dann wäre es wieder der Nationalismus. Das andere ist Patriotismus, das Gemilderte, das Aufgeklärte. Bloß die Logik ist bei beiden das gleiche. Beide sagen, wir Deutsche, beide finden Deutschland toll. Bloß die einen sagen, wir haben nichts dagegen, wenn die Franzosen Frankreich toll finden und die Briten Britannien. Wenn der Nationalist vielleicht sagt, wir Deutschen sind die Besten und die Polen sollen mal rausrücken, was sie sich geklaut haben. Und vor allem sollen sie mal in sich gehen und zugeben, dass es noch nicht bringen, eine ordentliche Wirtschaft aufzubauen. Da wird also im Nationalcharakter verortet, was in Wahrheit ein Ergebnis der ökonomischen Konkurrenz ist. Polnische Wirtschaft ist identisch mit, die polnische Nation kann nicht wirtschaften. Das ist dann Nationalismus, dass man die eigene Nation so sehr liebt, dass man über die anderen verachtet. Damit sind eigentlich alle die Begriffe, die versprochen waren, durchgenommen. Staat, Volk, Nation, Nationalismus bzw. Patriotismus. Bevor wir den nächsten Punkt nehmen, soll man sich nun dafür stark machen, dass die Nazis in Erfurt demonstrieren dürfen oder nicht demonstrieren dürfen? Und bevor wir uns vielleicht jetzt noch in ein paar Überlegungen anstellen, welche Argumente sind dann fällig, wenn man hört, der Bruder oder der Cousin will da in Erfurt mitmachen? Was würden wir ihm denn dann sagen müssen, damit er einsieht, ich bin am falschen Dampfer? Will ich deswegen erstmal eine kurze Zäsur machen? Jetzt haben wir 9 Uhr, 5 nach 9. Ein paar Minuten Gedanken, ohne Pause hier bleiben, aber einfach mal überlegen, an welchen Stellen war was fragwürdig, hat nicht eingeleuchtet. Damit wir dann die zweite Teile der Diskussion, das zweite war dann mehr als Diskussion, wenn ihr mitmacht, gelaufen, damit wir dann die Fragen nicht mehr noch klären müssen. Also Staat ist Gewalt. Staat ist Gewalt über die Bürger. Die Bürger stehen im Gegensatz zueinander. Der Staat erzwingt die Einhaltung der Regeln, die diese Gegensätze, die meistens ökonomischer Art sind, damit die Gegensätze zusammengeklammert bleiben, nicht zum Ruin aller Beteiligten führen. Diese verschiedenen Charaktere, Unternehmer, Arbeitnehmer, Mieter, Vermieter, Lehrer, Schüler und so weiter, sind als Teil des Volkes identisch gesetzt, aber bloß formal über den gemeinsamen dritten Herrn, nämlich den Staat. Nur weil derselbe Staatsherr ist, deswegen bin ich Teil dieses Kollektivs. Wenn ich Teil dieses Kollektivs sein will, dann erfühle ich mich als Angehöriger einer Nation, sei es der Deutschen, sei es einer anderen Nation, will dabei sein, bin für den Erfolg der Nation. Und das als Ideologie. Eigentlich sind wir erstmal Deutsche, bevor alles andere kommt, oder Japaner oder Chinesen. Nationalismus als Ideologie. Gibt dazu Fragen? Es kann ja sein, dass die Fragen auch noch kommen, heute Nacht oder in den nächsten Tagen. Gibt es hier eine Anlaufadresse für Leute, die Interesse haben, weiter zu diskutieren in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen?
Ja, erstmal die Seite und jetzt auch eine E-Mail-Seite, wo man sich melden kann. Also wer fragt, der meldet sich auf der Seite.
Gut. Also E-Mail-Liste, da wird man dann angeschrieben, zu eingeladen, zu Gelegenheiten. Und falls man einzelne Fragen hat, gibt es auch die Möglichkeit, sie mir schriftlich zu stellen. Mein Name stand auf dem Plakat. Der Doktor entfällt bei der E-Mail-Adresse theo.wenzke@gegenstandpunkt-s.de. Ganz schlicht. Gegenstandpunkt ist unsere Zeitschrift, für die ich arbeite. Dann ein Minus S dahinter, .de. Antwort kommt garantiert. Gut.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Und zwar wurde ganz am Anfang gesagt, Nationalisten sind die, die sagen, holen Sie sich. So. Und das kennt man von den Nationalsozialisten tatsächlich so. Nun kenne ich, also ist danach rausgekommen, die Nationalisten sind eigentlich die, die es, den Staat, in dem sie leben und das Volk drumherum, in dem sie leben, in dem sie das als wir betiteln, also sich damit identifizieren und sagen, das sind wir und wir stehen eben für irgendwas ein. Mhm. Gibt es nun auch einen Haufen Fälle von Nationalisten, wo ich sage, ja, Polen sind super und das kann man gut gebrauchen und wir sind unheimlich international oder irgendwie so. Kennt man ja. Mhm. Das sind, also ist ja eigentlich rausgekommen, aber das, insofern kann man doch sagen, dass jeder, der den Staat, in dem er lebt, als sein Mittel nutzt oder eben so den Nutzen, sich mit dem identifiziert, ist ein Nationalist?
Ja, ich finde es schlecht, wenn man sagt, ob man was sagen darf.
Nee,
ich habe keine Lizenz zu verteilen. Ja. Ja, natürlich, man kann sagen, Nationalisten sind alle diejenigen, die sich für den Staat einsetzen. Bloß jetzt ist so der Punkt, in unserem deutschen Sprachgebrauch ist der Begriff Nationalist verpönt. Der gilt nicht als normal oder als jedenfalls nicht als gut. Deswegen ist der Begriff Nationalist im Sprachgebrauch, da kann ich nichts dafür, das ist so, quasi reserviert fürs rechte Eck, fürs rechtsextreme Eck. Und das, was in anderen Sprachen, wo die Nation und Nationalismus unschuldigere Konnotationen hat, weil eben die Vergangenheit nicht so düster ausschaut, jedenfalls eben hinsichtlich des Erfolgs der Nation mit verlorenem Krieg und umgebrachten Millionen von Juden und so weiter. Da wo es eben ein durchgesetztes positives Verhältnis gibt, da ist Nationalismus gar kein Schimpfwort. In dem Sinne hast du völlig recht. Nationalist ist jeder, der sich den Standpunkt anzieht, ich will, dass meine Nation vorankommt. Der also folgenden Widersinn macht. Obwohl meine Nation mich dazu zwingt zu meinen, zu den in meinen Verhältnissen mich zu bewegen. Also, ich muss die Pflichten erfüllen, die im Arbeitsvertrag stehen. Auch dann, wenn sie mir schaden. Ich muss bezahlen, auch dann, wenn ich kein Geld habe. Und so weiter. Dieses Müssen wird gewissermaßen geleugnet. Oder wird, ich weiß nicht, ob ich es richtig sagen kann, geleugnet, wird für unbeachtlich gehalten. Angst ist des anderen, dass ich meine Nation voranbringen will. Dann sage ich nicht, ich werde zu dem, was ich tun muss, gezwungen. Ich tue es aus Zwang, sondern sagt man bestenfalls, da tue ich meine notwendige Pflicht. Oder ich sehe ein, dass es so gehen muss, damit es vorwärts geht. Ich darf nicht bloß an mich denken. Ich habe doch vorhin mal gesagt, der Bürger hat in solchen Staaten wie in unseren eine Doppelnatur. Ich als Konkurrent, ich als Einzelner, der sich durchsetzen muss gegen andere, ansonsten geht er unter, und ich als Angehöriger des Kollektivs Nation. Der Bürger kann natürlich dann auch versuchen, ein Haushaltsgleichgewicht zu machen zwischen diesen beiden Naturen in ihm. Und da sagt er, da wo mein Egoismus oder mein Egoismus ist dann schon wieder das, was ich mein Interesse negativ ausgedrückt, also wo mein Interesse verletzt ist oder nicht so recht zum Zuge kommt, dann übersetzt er das in, das sind nur die notwendigen Opfer, die man bringen muss, damit es uns allen besser geht. Also ich muss auf Freizeit verzichten, damit die Ware billiger wird, damit sie im Ausland besser verkaufbar wird. Weil wir leben alle vom Export. Also verzichtet der Arbeiter auf das, was er eigentlich will. Er will den Samstag für sich haben, er will dafür möglichst viel Geld haben. Opfert den freien Samstag für die Sonderschicht, kriegt für die Sonderschicht noch nicht mal mehr einen Zuschlag, weil ihm einleuchtet, dass der Erfolg der Firma und damit der Erfolg der deutschen Exportnation das erfordert. Er definiert also vom Standpunkt des Nationalen oder Nationalisten die Verletzung seines Interesses durch den Unternehmer. Der macht es übrigens nicht deswegen, weil er Deutschland nutzen will, der Unternehmer. Der hat entdeckt eine Marktlücke, in die er reinstoßen will. Da kann er seine Aktionäre besser bedienen. Da kann er mehr Gewinn einfahren. Der macht es aus reinem Eigennutz. Aber der Arbeitnehmer, der verzichtet auf was er eigentlich gerne hätte, nämlich Freizeit. Er arbeitet noch nicht für die Arbeit, aber doch für sich, für seine Familie, für seine Interessen. Wenn er sagt, ja, ich sehe das ein, deutsche Nation muss vorwärts kommen, dann hat man vom Standpunkt der Nation sein eigenes Interesse herabgesetzt und sagt dann vielleicht dazu sogar, man darf doch kein Egoist sein. Man muss doch auch ans Allgemeine denken. Damit sind wir schon sehr nah am faschistischen Bewusstsein. Bloß so einer ist noch kein Faschist. Ein Faschist ist dann einer, der sich das dann zum einzigen und ausschließlichen Zweck macht. Ja?
Also ich sehe da jetzt ein Problem, wenn jetzt wirklich jeder nur an sich denkt. Also der Staat, wie Sie ja gesagt haben, der stellt ja auch sicher, dass sozusagen Friede herrscht. Und wenn jetzt tatsächlich wirklich jeder durchsetzen müsste, also sozusagen, ich greife jetzt ins Regal und nehme es mir mit und so, das kann ich natürlich machen, aber bin ich eigentlich schon der Schwächere, weil wenn sich jetzt dann einfach das Unternehmen bewaffnet oder so und mich dann abknallt, weil halt keine Gesetze herrschen und so, dann habe ich ja wieder eine kurze Aktion. Das heißt, man profitiert eigentlich schon davon, dass da Friede herrscht und so. Deswegen ist es ja nichts Schlechtes sozusagen. Und also so wie Sie das argumentiert haben, kann man eigentlich schon dann für den Staat sein. Und dann würde ich das nicht negativ irgendwie konnotieren.
Das kann dann schon so sein, dass man das für nicht schlecht findet, aber das Argument ist schlecht. Weil man nämlich den Vorteil dieser Herrschaft nur dadurch gewinnt, indem man sich ja schlecht was Schlechteres vorstellt. Also man sagt, alle Gegensätze, die es bei uns gibt, unterstelle ich. Die einen reich, die anderen arm. Die einen mit genug Geld, die anderen mit zu wenig Geld. Deswegen sind sie immer versucht, mal das Regal zu greifen. Dann sagt man, der Reiche kann natürlich sich dann auch privat Gorillas kaufen. Dann ist mir der Staat schon lieber als die Privat-Gorillas. Ist doch kein Argument für unsere Verhältnisse. Du sagst, die Verhältnisse sind so miserabel, dass dieser Gegensatz zwischen denen, die was anzubieten haben zum Leben und denen, die es brauchen, nur zu lösen geht mit Hilfe von Überwachung und Zwang.
Ich würde es schon toll finden, wenn es jeder von alleine macht und so. Ich würde auch mitmachen, aber das machen wir nicht alle.
Naja, aber das ist doch so, weil so, wir sind ja jetzt eingestiegen über den Staat, weil so eingerichtet ist, dass bei uns Privateigentum sich so organisiert, dass die einen eben Privateigentum haben an Grund und Boden, an Produktionsmitteln und Kapital und die große Mehrheit nicht. Wenn das so vorausgesetzt ist, ja, dann tun sich die Leute doch gar nicht zusammen. Sondern müssen diejenigen, die kein Eigentum haben, also kein Produktiveigentum haben, kein Grund und Boden besitzen zum Produzieren oder zum Anbauen, müssen sich dann umtun und für die arbeiten, die dadurch ihr Kapital akkumulieren und wachsen lassen. Und das erfordert natürlich Gewalt, gewaltsame Klammern. Ich verstehe schon, ja.
Also ich will ja auch selber sozusagen über mich selber bestimmen und so etwas. Mhm. Aber ich weiß noch nicht, wie man da hinkommen soll. Und ich sehe dann auch nicht Gewalt oder so als legitimes Mittel, um das wieder irgendwie zu widersetzen.
Ach, das würde ich mir dann schon ein bisschen nicht so schnell machen. Würde ich erstmal müssen wir sagen, sehe man es ein, dass diese Verhältnisse, wenn das die Wirtschaft und der Lebensprozess der Gesellschaft so organisiert ist wie bei uns, dass dann die Gewalt zwangsläufig ist, nicht etwas ist, was man gern hat, aber die zwangsläufig sein muss, damit dieser Laden funktioniert. Wer also dann was gegen die Gewalt hat, wer was dagegen hat, dass man immer nicht zu dem kommt, was man braucht, oder viele Leute nicht zu dem kommen, was sie brauchen, der muss sich dann schon noch ein bisschen Zeit nehmen und überlegen, was ist denn eigentlich das Prinzip dieser Gesellschaft, was dazu führt, woher kommt denn das? Das geht jetzt nicht hoppla hopp. Ich kann nicht auf Grundlage der Tatsache, dass alles Produktivvermögen in Form von riesen Aktiengesellschaften in der Hände dieser Aktiengesellschaften ist, da kann ich nicht sagen, ach, setzen wir uns doch mal zusammen und überlegen uns, wie wir das vernünftig regeln können, die Produktion und Verteilung von Gütern. Geht doch gar nicht. Die Güter und die Produktionsmittel sind doch alle Privateigentum. Aber da muss man sich dann schon ein paar, vielleicht ein Stündchen oder zwei nehmen, sich das genau zu erklären, bevor man dann sagen kann, ach so, dann müsste man also Folgendes und Folgendes und Folgendes ändern. Und dann könnte man sich vorstellen, dann braucht es jedenfalls die Gewalt nicht mehr, die man braucht, um diese ökonomischen Gegensätze in den Hut zu kriegen. Aber zu sagen, die Gewalt ist gut, weil man sich dann auch die mafiöse Gewalt vorstellen kann und vor der graust es einen noch mehr wie von der existierenden Gewalt, finde ich kein gutes Argument.
Jetzt vorstellen, wie ich Sie verstanden habe, dass eine Gleichverteilung als Prinzip das Problem lösen würde. Das heißt, dass niemand mehr weniger hätte als ein anderer.
Habe ich nicht gesagt.
Also so habe ich Sie jetzt verstanden.
Das Problem. Ist Sie verstanden worden? Dahin habt ihr verstanden, was er gesagt hat? Ob ich der Meinung bin, dass wenn alle gleich viel haben, dann ging es. Das Argument lebt wieder davon, dass das, was man braucht zum Konsumieren, in Form von Eigentum, von ausschließlichem Eigentum existieren muss. Und denkt sich dann, vielleicht kann man dann die Gegensätze im Eigentum, die aus dem Eigentum resultieren, dadurch abschaffen oder zumindest vermindern, indem alle genauso viel Eigentum haben. Aber wie gesagt, das setzt jetzt voraus wieder ein paar Argumente. Die Ausschließlichkeit des Eigentums setzt doch voraus, wann gibt es das eigentlich? Es ist doch einfach klar, dass wenn man was zum Konsumieren braucht, braucht man nicht unbedingt Eigentum. Man muss es halt haben. Man kann sich auch gemeinschaftlich darauf einigen, dass es zu haben ist, abzuholen geht. Aber Privateigentum unterstellt doch, dass man in einem Rechtsverhältnis aufgewachsen ist, in dem man nur dann überhaupt konsumieren kann, wenn man ausschließlichen Zugriff hat auf was Bestimmtes. Aber das heißt dann, alle anderen Sachen, die man nicht hat, sind in Händen anderer. Gleiches Eigentum heißt doch nicht, also gleich viel Eigentum für jeden hieße doch keineswegs, dann hätte jeder alle Güter gleichmäßig, sondern wäre vielleicht vermutlich der Gedanke, alle ungefähr gleich groß, geldsummenmäßig. Das ist gar nicht aufgehoben, dass man, um an alles ranzukommen, was man braucht zum Leben, sich an andere wenden muss und deren Bereitschaft testen muss, ob sie bereit sind, es abzugeben und wofür geben sie es ab, indem man was dafür bezahlt. Da kommt man aus dem Verhältnis gar nicht raus. Ich wollte aber, ich wollte eigentlich, dass wir noch Übergänge machen zu, und wie kommt man denn nun Faschisten bei, die zum Beispiel sagen, was ich die drei Argumente, die ich vorgelesen habe, wie kommt man denen bei, kann man denen irgendwie was Argumente bringen, wo sie zumindest potenziell, logisch sehen zumindest, sagen können, stimmt, ich bin beim verkehrten Dampfer. Wir sind jetzt im Augenblick mit diesen Fragen, gehen wir in Richtung einer Fundamentaldiskussion, wie funktioniert denn eigentlich vernünftiges Gesellschaften, vernünftiges Produzieren, ist Kapitalismus, Marktwirtschaft, das Gelbe vom Ei und so weiter. Da kommen wir aber dann bestimmt bis um 10 Uhr, jetzt ist 20 nach 9, nicht mehr zu unserem Thema von heute. Also ich will nicht kneifen, bloß beide Themen zugleich gehen nicht.
Ja. Also mir ist da schon was eingefallen. Man könnte natürlich ihm sagen, wenn du da zugehören willst, dann läufst du zur Gleichmacherei irgendwie über. Aber dann ist ja oft so, dass ja viele Leute sich dann auch dem anschließen, denen geht es halt schlecht und die erwarten sozusagen eine Besserung ihrer Lage durch diese Bewegung. Und da kann man halt schwer irgendwie dagegen argumentieren, glaube ich. Das ist halt, manche wollen halt irgendwie zusammengerottet werden und nicht in der Gruppe sein. Und ich spreche nicht darüber, was Gutes. Aber das ist dann nicht, was ich denen sagen soll, sozusagen. Also, wenn es einem recht getreten geht, sozusagen.
Naja. Also es ist ein Unterschied, ob man überhaupt sich zusammenrotten will oder ob man sich gar über Nationalismus zusammenrotten will. Weil wenn man sagt, es gibt halt welche, die wollen immer sich zusammenrotten, eine Gruppe bilden. Man kann auch Briefmarken sammeln, es gibt auch eine Gruppe. Man kann auch Fußball spielen, es ist auch eine Gruppe. Man kann in Konzerte gehen oder musizieren, immer Gruppen. Wenn man sich zusammenrotten will, gibt es viele Gegenstände, viele Interessensgebiete. Es ist doch interessant, dass es welche gibt, die wollen sich zusammenrotten für den Standpunkt, wir sind Deutsche. Und versprechen sich sogar sich und anderen, und dann geht es uns besser. Also wenn wir jetzt einsteigen wollen in die Debatte, die Geschichte mit den Tafeln beim sächsischen und brandenburgischen Wahlkampf entlang der polnischen Grenze an den Grenzstädten. Cottbus in Brandenburg und ich weiß nicht, Zittau und so weiter, Görlitz in Sachsen. Da wird unmittelbar an der Grenze von Ihnen, von der NPD damit geworben, wählt Deutsch, also wählt NPD, mit dem Argument, deutsche Arbeitsplätze bloß für Deutsche. Was sagt man dem Mann? Der sagt, in Ordnung, dann wähle ich NPD. Ja.
Entschuldigung, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter im Thema, aber zum Thema Staat.
Wie bitte?
Zum Thema Staat.
Zum Staat, ja.
Also ich denke, man darf wirklich nicht außer Acht lassen, dass gerade der Rechtsstaat doch eine sehr große gesellschaftliche Errungenschaft ist. Und die uns vor allem einmal vor Herrschenden und auch vor Stärkeren schützt, gerade. Das ist etwas, was vorher in der Geschichte nicht gab. Also, das muss man schon nochmal festhalten. Ein funktionierendes Rechtssystem, das wirklich für alle gilt, eine Errungenschaft ist und nicht etwas, was man negativ betrachtet. Als zweites gibt es auch Strukturen des Staates, zum Beispiel Steuerzahlen, die haben auch ein gewisses Vernunftelement. Natürlich läuft viel schief, gar keine Frage. Ja. Aber ich meine, wenn man jetzt eine Schule bauen will oder eine Straße oder ganz viele andere Sachen, die halt wirklich für die Gemeinschaft gebaut werden, die müssen halt auch etwas finanziert werden, die müssen sich steuern. Also insofern denke ich, darf man das nicht per se verfolgen.
D- die zur Errungenschaft, ich würde mal ein paar Argumente noch sagen dazu und dann überlegen, ob wir den Ast weiterverfolgen wollen. Die Errungenschaft des Rechtsstaats. Auch dieses Lob des Rechtsstaats nimmt nicht Maß an gegenwärtigen Verhältnissen, sondern an vergangenen. Man sagt, früher war es schlimmer. Aber jetzt kommt ein Argument, das leuchtet mir nicht ein. Der Rechtsstaat schützt einen gegen den Stärkeren. Gegen den Ritter ja. Weil den gibt es nämlich nicht mehr, den Ritter. Gegen den stärkeren Unternehmer aber nicht.
Doch,
nein. Nein. Wenn ich einen Vertrag mit dem Unternehmer mache, dann hat der Vertrag den Inhalt, ich bekomme meine Stunden bezahlt und der Unternehmer kriegt das Produkt und bestimmt über die Produktion und hat dann bei der Endabrechnung des Jahres sein Eigentum vermehrt und bei mir ist am Ende des Jahres null. Nämlich ich habe alles, was ich immer zum Leben bekommen habe, fürs Leben ausgegeben. Wenn ich was gespart habe, dann höchstens für größere Anschaffungen, sodass ich per Saldo am Ende des Jahres null habe, wenn ein Unternehmer aus meiner und meiner Kollegen Arbeit sein Eigentum vermehrt hat, hat einen Gewinn gemacht. Und diesen Vertrag muss ich einhalten.
Ja, aber auch.
Da werde ich, wenn ich den unterschrieben habe, werde ich vom Staat sogar, kann der Unternehmer sogar beim Staat es erzwingen, mittels des Gesetzes, dass ich der Schwächere ihm zu willen bin. Ganz zu schweigen von der Sache, dass wenn der Unternehmer sagt, passt mal auf, gerade in Ostdeutschland, aber nicht bloß da, auch in Westdeutschland, wenn ihr zur Samstagschicht nicht antretet, es gibt in Deutschland genug Leute, die würden sogar am Sonntag kommen. Und vor diesem Stärkeren schützt ein kein Staat, kein Rechtsstaat. Das wird nämlich gar nicht Inhalt einer vertraglichen Erpressung, eines ungerechten Vertrags. Das ist sogar so schlimm, dass die Leute, wenn sie krank werden, sich nicht trauen, krank zu melden, weil sie Angst davor haben, dass dieser Stärkere, nämlich der Unternehmer oder das Personalbüro, sagt, aha, da schwindet die Produktivität bei dem. Der wird allmählich offenbar alt. Geht auf die 50 zu. Vor dem schützt dich kein Rechtsstaat.
Ich finde es auch komisch, das Argument mit dem Schutz irgendwie. Also es gibt ja Gegensätze zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Nehmen wir einfach das Beispiel Arbeitsrechte. Die sollen es regeln. Die sind überhaupt erst in die Welt gekommen, weil da der Gegensatz so krass war, dass die eine Seite sozusagen zugrunde gegangen wäre, während nicht erkannt worden die Arbeitsrechte. Und dieser Gegensatz, den die haben, eindeutig, ja, dass die einen immer mehr und die anderen immer weniger, das ist gerade auch, der ist doch irgendwie, der hat doch dadurch einen Verlauf von
gekommen. Da ist kaum jetzt was zu hören hier.
Da ist aber niemals. Da ist aber niemals mal gedacht, um mal den Gegensatz abzuschaffen, also als Schutz für dich. Ja, es wird so hingestellt als Schutz, weil man dann tatsächlich nicht zugrunde geht als Arbeitnehmer, aber jetzt wirklich den Arbeitnehmer zu schützen vor irgendwas, würde ich das nicht sehen. Also weil der Gegensatz ist ja nie die Intention, den Gegensatz irgendwie mal abzuschaffen. Oder mal wirklich so zu organisieren, dass ein Teil der Leute, oder der Teil eben der Leute, der Arbeitnehmer, genug hätten irgendwie mal.
Aber ich kann mich auch gegen Missbrauch schützen, zum Beispiel. Wenn mein Arbeitgeber mir seine Pause einräumt, wenn er mich nicht ausbeutet, dann kriege ich das aber fort, dann kann ich ihn einklagen. Dann kann ich ihn nicht richten. Wenn mein Lohn nicht bezahlt wird, dann kann ich ihn einklagen. Und ganz viele andere Dinge. Natürlich erfahre ich als Bürger auch den Schutz. In ganz großem Maße.
Ja, werde ich nicht bestreiten. Das ist immer das im Verhältnis zu früheren Verhältnissen. Habe ich da mehr Rechte? Das ist gar nicht zu bestreiten.
Das Gegenteil.
Aber zugleich kann ich diese Rechte in bestimmten Konkurrenzlagen kaum anwenden. Ich kann mich gar nicht, kann mir gar nicht leisten, zum Staat zu laufen und zu sagen, erzwing mal meinen Arbeitgeber dazu, mich nicht zu entlassen wegen Krankheiten. Deswegen bleibe ich lieber gleich daheim, weil ich den Prozess wahrscheinlich nicht überstehe als Beschäftigte des Betriebs. Ich will doch gar nichts gegen das Argument sagen, dass der heutige Staat anders ist als der mittelalterliche Staat. Ich weiß bloß nicht, warum er dem Erlog aussprechen soll dafür, dass er besser ist als der mittelalterliche, wenn er die Schädigungen, die heutzutage üblich sind, zulässt oder sogar rechtlich absichert. Das zweite Argument, für Gemeinschaftsaufgaben braucht man Steuern. Da muss man aufpassen, die Gemeinschaftsaufgaben sind in der Regel, weil das eine Gesellschaft, wo lauter unterschiedliche ökonomische Gegensätze herrschen, nicht unbedingt konsensfähig. Auch nicht Produkt von Konsens, sondern Produkt von staatlichen Entscheidungen. Dass der Staat für das, was er da machen will, also wo wird die Schneise gezogen für die Autobahn, wo bleibt es lauschig? Eine Staatsentscheidung. Und das braucht er Geld. Das sammelt er sowohl von dem ein, der an der lauten Straße dann wohnen muss, als auch von dem, der an der stillen Straße wohnen bleiben darf. Das darzustellen, als man braucht für Gemeinschaftsaufgaben ein gemeinschaftliches Geld, verharmlost die Sache schon wieder. Weil eben das, was bei uns passiert, gar nicht passiert als gemeinschaftlicher Beschluss, sondern als herrschaftlicher Beschluss, als herrschaftliche Entscheidung, als herrschaftliche Pläne. Und dann haben die Leute sich dem zu fügen. Dann dürfen sie sogar, und das ist wieder Vorteil gegenüber früher, dann dürfen sie sogar vor das Verwaltungsgericht ziehen, dürfen klagen dagegen. Erste Instanz, zweite Instanz, manche gewinnen sogar. Die dritte Instanz kassiert es wieder, die vierte Instanz und so weiter. Hat aber dann irgendwann die letzte Instanz entschieden, dann ist die Sache bombenfest. Da kann ich dann an meiner lauten Autobahn wohnen, obwohl ich immerhin drei Prozesse gewonnen habe, aber leider die vierten verloren. Also interessant, das Argument ist ein Vorteil. Das lebt wirklich davon, dass man sagen muss, ja, gegenüber der Willkürherrschaft eines mittelalterlichen Ritters oder gemessen an dem, wie es in wüsten Diktaturen der dritten Welt zugeht, ist es besser. Aber die Schädigung oder die Nachteile, die in unserem System quasi endemisch sind, systemimmanent sind, schützt einen der Staat nicht. Im Gegenteil, das sollte dafür nicht gelten. Auf die Optik möchte ich mal aufmerksam machen. Ich sage, auch da müssen wir wieder schauen, dass wir jetzt in der Zeit bleiben. Ich will jetzt niemanden dazu zwingen, zu sagen, ja, ich habe recht und ich unterschreibe alles. Muss man zu bedenken geben, dass das mal die Sache auch so sehen könnte. Ja?
Mir so aufgefallen ist, wir sprechen über den Staat, über den Sozialstaat, diskutieren, ob das vielleicht gut oder weniger gut ist. Aber was mir auffällt, ist, dass man jetzt als Argument Probleme rauspickt, die in diesem System sind, also Dinge, die nicht gut laufen, bei Autobahnen Beispiel, Arbeitnehmerschutz. Aber ich finde, man muss sehr stark unterscheiden zwischen dem Sozialstaat, der einmal erfunden wurde, ideal gedacht wurde, dann auf Papier gefasst wurde, verabschiedet wurde und nun umgesetzt wird. Weil zwischen uns und dem Ideal ist eine unheimlich große Diskrepanz. Und jetzt zu sagen, wenn jetzt der Kunde sagt, der Sozialstaat ist so eigentlich was Gutes und dann zu argumentieren mit denen, die schlecht laufen, finde ich das nicht legitim.
Das ist aber nicht der Unterschied zwischen Ideal und Verwirklichung, sondern ich habe darüber geredet, über das, was der Staat als ökonomisches Prinzip absegnet durch sein Gesetz und nicht darüber, dass es vielleicht ein paar sozialstaatliche Forderungen gibt, die noch nicht verwirklicht sind oder schlecht verwirklicht sind, sondern das, wovon die Rede war, dass am Jahresende die Arbeitnehmer ihr Geld im Wesentlichen ausgegeben haben und wieder arbeiten müssen im nächsten Jahr, damit sie da wieder neu leben können und die anderen haben ihr Vermögen vergrößert. Dieses Prinzip wird durch keinen Sozialstaat geändert. Das halte ich erstmal für das entscheidende Prinzip.
Aber dann ist man ja beim Wirtschaftssystem. Da kann man nicht Staat und Wirtschaftssystem gleich in einem
Begriff
benutzen.
Aber beim Sozialstaat sind wir doch mit dem Wirtschaftssystem. Sozialstaat ist doch gerade.
Ja, aber die Vergrößerung des Kapitals, diese Ungerechtigkeit, diese Schere von Arm und Reich, die wir jetzt gerade aktuell so stark haben, die ist ja vor allen Dingen diesem Wirtschaftssystem zu verdanken, was sich so sehr verselbstständigt hat, dem Kapitalismus. Das hängt nicht nur mit dem Sozialstaat zusammen. Der Sozialstaat versucht ja auch dagegen zu steuern. Aber ich finde nicht, dass man jetzt sagen kann, der Sozialstaat, das sagt man ja dann im Prinzip, hat dafür eigentlich auch gesorgt, dass so eine große Ungerechtigkeit jetzt entstanden ist. Das sehe ich gar nicht so. Das Wirtschaftssystem.
Das Wirtschaftssystem, aber muss man dazu sagen, dass dieser Staat eingerichtet haben will.
Eine soziale Marktwirtschaft.
Tja,
Umsetzung daran haben.
Soziale Marktwirtschaft, aber da muss man beide Bestandteile, also erstmal Marktwirtschaft, es wird verdient, es wird über Überschüsse erzielt mit Hilfe von Arbeit. Und dann stellt sich heraus, wenn man das einfach laufen lässt, dann ist absehbar, dass in 20 Jahren das Volk so ausgepowert ist, dass es immer nicht benutzbar ist. Und deswegen braucht man soziale Bremse. Nur deswegen. Und wenn man die letzten 5 Jahre, Hartz IV, oder die letzten 10 Jahre noch dazu, vielleicht ist das ein bisschen lang, aber soll man vielleicht einbeziehen, ist man so ganz jenseits ihres Lebens. Wenn man vergleicht, was da war, vor 10 Jahren als Sozialstaat in Westdeutschland und was jetzt ist, dann merkt man, dass der Staat für die Effektivierung der Wirtschaft unter den heutigen Bedingungen sehr viel abgebracht hat. Sodass bei der Frage Sozial oder Markt unser Staat immer den Standpunkt hat, erstmal Markt und dann erst Sozial. Wenn der Markt bestimmte soziale Sachen den Markt oder den Erfolg am Markt schädigen, dann kann nur Deutschland nämlich Konkurrenzfähigkeit unserer Industrie im Ausland, dann hat sozial gekürzt zu werden. Und so wird es auch getan.
Ja, wir
können, wie gesagt, wenn wir uns jetzt daran fest diskutieren wollen, am Sozialstaat, Marktwirtschaft, ich habe nichts dagegen, das ist auch eine gute Diskussion, weil dann kommen wir wirklich immer zum Nationalismus. Also ich müsste jetzt euch entscheiden. Wir haben jetzt ein paar Mal Ansätze gemacht, die haben dann wieder angefangen mit so einer feinen Angelegenheit, Staat, Rechtsstaat, jedenfalls relativ, zum Mittelalter. Und wie gesagt, wir können da weitermachen, aber dann, was sagt mir jetzt jemand, der sagt, jawohl, die NPD hat recht, Arbeitsplätze in Deutschland, deutsche Arbeitsplätze müssen für Deutsche reserviert werden und erst dann für Polen aufgemacht werden. Oder der US-Imperialismus muss gehindert werden, Europa weiterhin zu unterjochen durch die Globalisierung. Was sagt man dem?
Ja. Also ich hätte zwar schon gerne was anderes gesagt, aber um die Frage zu beantworten endlich, da muss man ja eigentlich was wirtschaftlich argumentieren. Da muss man ja sagen, dass meinetwegen der Pole genauso ein Mensch ist wie wir und Recht hat auf Wirtschaften. Und dann, ich glaube, wenn man wirklich so antiwirtschaftlich jetzt argumentiert, wie Sie das tun, dann ist man ja schon, kommt man eher in diese nationalistische Ecke rein, weil man dann sozusagen jemanden schützt, weil er Deutsch ist.
Nein, nicht weil er Deutsch ist, weil er Arbeiter ist, ob Pole oder Deutscher, das ist doch von dem Standpunkt aus gleichgültig. Man schützt doch nicht jemanden, weil er deutscher Arbeiter ist, sondern weil er in einem Verhältnis steht, soll er sich dagegen wehren, weil er von Verhältnis Nachteile hat. Ob er aus Polen, aus der Türkei oder aus Deutschland ursprünglich kommt, ist bei meinem Standpunkt oder bei meinem Urteil das Sinn.
Ja. Also ich finde das Schwierige bei dieser Auseinandersetzung mit Nationalisten, dass sich über deutsche Arbeiter oder deutsche Arbeitsplätze behalten, ja schon ein realer gesellschaftlicher Widerspruch artikuliert. Also es gibt die Globalisierung, es gibt Weltmarkt und es gibt Konkurrenz von Arbeitern weltweit. Und da gibt es halt eine bestimmte Antwort darauf, da bildet man halt das nationale Kollektiv. Und dagegen müsste man halt schon eine andere Kritikperspektive setzen. Und das müsste dann ein bisschen mehr sein, als den Leuten zu sagen, ja hier Nation, und das ist ein Konstrukt, und das hängt irgendwie am Staat. Sondern da müsste man ja auch eine Kritik an diesem Weltmarktverhältnis zum Beispiel mit artikulieren oder benennen können, warum es gerade jetzt zu solchen Nationalismen kommt und zu einer Krise oder sowas.
Ja, man muss ganz einfach, oder wenn man solche Diskussionen hat mit Nationalisten, ist ganz einfach eben anzusprechen, worauf man halt pocht auf diese Arbeit halt. Und genau da geht es halt los, dass man halt sagt, ja, muss ich halt sein Bewusstsein, was er halt als Arbeiter, halt muss halt ansprechen, ja schon mal, der Pole zum Beispiel, der arbeitet ja genauso wie du, und es gibt einen Unterschied zum Beispiel zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, den muss man schärfen und halt zeigen, ja, du bist im Endeffekt halt auf der gleichen Stufe wie der Pole, nur der ist halt kurz in einer anderen Nation, aber deine gesellschaftliche Stellung ist im Endeffekt die gleiche. Du arbeitest auch und musst Geld für dich in den Staat einbringen, das macht er genauso. Also die Grenze verläuft sozusagen nicht zwischen diesen Nationen, sondern zwischen halt den Schichten, also wer halt profitiert und wer halt dafür was geben muss. Aber das Problem halt bei solchen Sachen ist dann, dass die Nationalisten, die, ich weiß nicht, ob die das teilweise beleuchten, das, aber irgendwie versuchen die dann, das auf eine kulturelle Sache, das kommt auch noch dazu, würde man vielleicht auch noch gut dazu passen, zu einer Kultur, den Begriff da noch zu definieren. Weil das halt wieder alles verwischt wird, so ein bisschen. Also,
Wie meinen Sie mit Kultur?
Naja, dass die halt dann sagen, ja,
wo sind die
weichen halt jeder genau die Hunger ausrechnen, weichen die halt total davon ab, von dieser klaren Sache, von diesen wirtschaftlichen Sachen, wo man halt der Staat auch lebt, ja, diese.
Also Kultur als Rechtfertigung.
Und dann sagen die halt, ja, aber die leben doch ganz anders, die haben nur den Glauben zum Beispiel und machen das und das. Mhm. Ich kann doch gar nicht genauso sein wie dieser Pole. Ich kann mich doch gar nicht mit dem identifizieren, weil er zum Beispiel spricht unter anderem, ich verstehe ihn nicht, auch wenn er das Gleiche macht wie ich, zum Beispiel, wenn er, keine Ahnung, Schreiner ist oder sonst sowas. Das ist halt der Punkt, der halt nicht reingeht halt.
Bloß, wie hängt der Punkt zusammen mit der anderen Seite, nämlich die Frage, die klauen uns die Arbeitsplätze? Also, wenn man das Argument mal für sich da hat, ja, wäre das erste Argument, erstens wirst du nicht von Polen auf Arbeitsplatz gebracht, sondern von einem Arbeitgeber, der vielleicht sogar auch ein Deutscher ist. Das macht er aber nicht, weil er Deutscher ist, sondern macht er, weil er ein Unternehmer ist, der sein Kapital investiert, um zu vermehren. Ansonsten ist er die längste Zeit Unternehmer gewesen. Das ist ein Prinzip dieser Wirtschaftsweise. Warum ist denn dann der polnische Arbeiter interessanter als der deutsche? Weil er billiger ist. Das ist der Grund. Das wäre der nächste Punkt. Ja, weil der Pole sich halt billiger ist, weil er bescheidener ist, deswegen wird er genommen, sagte vielleicht der Faschist dann oder der nationalistische Arbeiter. Da muss man jetzt aber klar machen, dass die Tatsache, dass die polnischen Arbeiter billiger sind, kein Beschluss von denen ist. Das Resultat von einer internationalen Konkurrenzsituation, die meinetwegen ihren historischen Ausgangspunkt nimmt, in der Auflösung des Ostblocks, also in der Auflösung des RGW, des Rats für gemeinsame Wirtschaftshilfe und der dadurchen gelenkten Planwirtschaft. Die verschwindet und plötzlich sind alle Menschen, die im Osten beschäftigt sind, oder große Teile davon, beschäftigungslos. Warum? Weil sie nicht mehr eingesetzt werden nach dem Staatsplan, sondern eingesetzt werden von freien Unternehmen, die sie nur einsetzen, wenn sie Gewinne erzielen. Geht nicht mehr, kommt nicht mehr drauf an, was braucht der Staat, was will der Staat. Da will ich gar nicht über großartig rechtfertigend reden, ob das gut oder schlecht war, sondern das war ein anderes Prinzip, die Leute einzusetzen. Die waren entlassen, weil jetzt die Staaten ihr Staatseigentum aufgeben und Privatinvestoren einladen zu investieren. Und siehe da, die kommen, die Privatinvestoren, aber brauchen gar nicht so viel Polen oder Tschechen für die Produktion, weil sie das Produktivitätsniveau, was hier entwickelt worden ist, einfach exportieren. Die sagen gar nicht, wir machen dann dort eine große Bastelstube, wo 10-mal so viele Arbeiter beschäftigt werden wie bei uns in Wolfsburg. Sondern bei Skoda in Pilsen werden die Leute zum gleichen Produktivitätsniveau beschäftigt, mit gleichem Kapitaleinsatz also beschäftigt, wie in Wolfsburg, in Westdeutschland, aber zum Lohn von der Hälfte, von der halben Größe. So dass die gleichen Leute, warum sind die so billig? Weil es so wenig Kapitalisten gibt, die sie nachfragen. Weil dort Arbeitslosenraten sind, ähnlich wie in Sachsen oder in Brandenburg, da sind sie ja noch fängt verdeckt durch die vielen Transferleistungen von Westdeutschland. Viele Regionen haben dort 17, 18, 20% Arbeitslosigkeit. Das heißt, da müssen ja die Löhne sinken. Warum? Weil in der Marktwirtschaft gilt Angebot und Nachfrage. Wenn mehr Arbeiter sich anbieten, dann sinkt der Lohn. Sinkt dann auch der Hunger überhaupt nicht. Das interessiert die Marktwirtschaft gar nicht, ob dann der Hunger sinkt. Der Lohn sinkt. Also verdient sich der Pole oder der polnische Arbeiter oder der tschechische Arbeiter zu dem Lohn, der dort üblich ist. Das nutzen deutsche Unternehmer aus. Und du sagst, deutsche Arbeit für deutsche Arbeitnehmer.
Also jetzt mal gleich was unterbrechen. Das ist mit dieser Argumentationskette spiele ich mir gleich, also den Nationalisten, Faschisten, wie auch immer, das spiele ich dann gleich wieder in die Hand, indem er sagt, böser Kapitalismus, böser Imperialismus. Und damit verstärkt er sozusagen sein Argument auch noch. Das ist doch...
Nämlich welches Argument?
Über den Imperialismus? Ich hätte schon wieder...
Das ist aber der deutsche Imperialismus dann, nicht der amerikanische.
Das ist doch, an sich ist es doch am Ende egal. Oder? Er wird doch genauso sagen, er lässt sich jetzt zwar vom amerikanischen Imperialismus, der ist plötzlich schlecht. Also der ist ja generell schlecht jetzt. Also das sagen ja nicht nur Nationalisten, das sagt auch, kommt ja auch aus der linken Frage, von überall her. Aber Das ist ja nicht nur wirklich ein deutscher Imperialismus am Ende, weil alles sozusagen weltweit ist. Also Volkswagen ist von mir aus noch, ja, ist auch nicht mehr wirklich die deutsche, also die deutsche Marke steht drin, da haben ja überall Anteilseigner ihre Hände mit drin, auch international oder auch viele andere Werke, Schottwerke, das produziert morgen großes Ziel. Ja, also, das ist doch, weil es international ist, es geht ja nicht mal rein um den amerikanischen Imperialismus, es geht ja dann, es kann auch von mir aus ein englischer oder was weiß ich sein, ja? Und damit stehe ich immer wieder in die Frage. Ich bestärke sein Argument.
Warum bestärkt sein Argument, wenn ich sage, pass mal auf, ob die VW aus, zu 90% aus deutschen Aktionären besteht oder zu 90% aus internationalen? Die rechnen beide genauso. Deswegen nämlich das Kapital, was ich da einsetzen, muss ich optimal vermehren, verwerten. Das heißt, du hast den Gegensatz, unter den du leidest, der unterscheidet sich nicht, ob die Aktionärschaft international zusammengesetzt ist oder national. Du interpretierst die Tatsache, dass mittlerweile die meisten großen Aktiengesellschaften internationale Teilhaber haben, also Aktionäre haben, falsch als den Grund, warum die dich nicht nehmen, sondern lieber Polen. Du machst einen Fehler dabei. Weil der deutsche Teil der Aktionäre rechnet nämlich genauso. Wenn deutsche Unternehmer oder deutsche Kapitalbesitzer irgendwo auf der Welt investieren, dann vergleichen sie nicht, welche Nation schmeckt mir am besten, sondern wo gibt es die besten Renditen. Wenn es bei uns gibt in Deutschland, investieren Sie hier. Wenn es Amerika gibt, dann investieren Sie dort. Weil Sie aber wissen, dass sich die verschiedenen Konjunkturen verschieden entwickeln, investieren Sie am besten in beiden Regionen. Sowohl in Europa als auch in den USA und in Japan auch dazu und nicht zu vergessen China. Irgendwo ist bestimmt Konjunktur. Also ich muss Ihnen zeigen, dass es ein ökonomisches Verhältnis ist, was er interpretiert als, wir sind vaterlandlose Gesellen.
Ja, und das ist ja irgendwie auch so, wie Sie angefangen haben, dass jetzt eben immer mehr so mit Nationalkommunisten und sowas werden. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, man hat diesen Missstand und man möchte was dagegen tun, also jetzt als ich jetzt, wenn ich als schlecht arbeite oder so, wenn ich dann motiviert bin, dann kann ich mir überlegen, schließe ich mit allen Benachteiligten zusammen auf der ganzen Welt, also auch mit Polen und Tschechen und so weiter. Und dann kann man sich gleich überlegen, das ist ein bisschen komplizierter, brauche ich Internet und so. Mhm. Und dann ist es ja irgendwie verständlich, dass die Leute sich dann halt die Leute suchen, die ihm am nächsten sind. Und nicht, auch wenn sie mit denen gar nichts zu tun haben oder Streit suchen oder sowas, oder Streit haben, sind es halt die aus dem Dorf oder die Deutschen oder sowas. Und dahingehend, glaube ich, wenn man immer wieder sagt, wie schlecht es mit der Wirtschaft und so läuft, dann ist diese Argumentation irgendwie am nahesten liegendsten. Ja? Auch wenn das jetzt nicht das Goldene vom Eis und so, also ich wäre da kein Fan davon, aber ich kann es dann, so wie Sie das geschildert haben, dann auch am ehesten nachvollziehen, dass man dann gerade dann in diese Rechtecke reinkommt. Man dann eben jemanden hat, mit dem man zusammen, sag ich mal, einen Genossen oder wie auch immer man das dann bezeichnet, oder Kamerad, mit dem man dann kämpft, und das ist halt der Deutsche und nicht der in China oder so. Egal, wie soll man das machen? Wie soll man mit dem Chinesischen
arbeiten? Na, man müsste doch jetzt noch beweisen, dass er einen Fehler hat, dass er gar nicht zu dem kommt, was er eigentlich will. Wenn er sagt, mit dem deutschen Kameraden um Arbeitsplätze kämpfen. Was macht er denn da?
Ja, man versucht zusammen eine Gruppe zu suchen und dann mehr einfach auszuüben, weil man halt alleine...
Nein, das machen ja Faschisten. Die sagen ja, man muss dann zum Beispiel die polnischen Arbeiterbusse beschmeißen mit Farbe oder demonstrativ oder die Reifen stechen. Man muss sich verteidigen gegen die. Wenn es der deutsche Staat versäumt, dann machen wir es. Denk mal daran, dass das dann zu Gewalttaten geht. Es sind nicht Leute, die einfach sagen, jetzt warten wir mal die nächsten 20 Jahre, bis eine Mehrheit gewonnen sind. Ich lange doch jetzt schon zu. Warum muss man jetzt sagen, da macht er einen Fehler, wenn er glaubt, dadurch, dass er den polnischen Bus in die Luft sprengt oder nicht reinlässt, kommt er weg von dem Problem, dass euer Arbeitsleben benutzt wird zur Bereicherung von Investoren.
Also auf so eine Idee würde ich halt selber nie kommen, irgendwie Gewalt anzuwenden. Da kann man dem eigentlich
nur... Du bist halt ein Faschist.
Ja, aber dann muss man... Wie soll man das so jemand weiß machen? Da kann man nur sagen, irgendwie an Wahl ablehnen oder sowas. Aber das ist ja, gehört sich ja nirgendwo, ob man jetzt in Deutschland oder in Polen irgendwie Schaden zufügt. Das ist dann halt, die sind verzweifelt, die wissen nicht, wie sie sich wehren sollen, denken sich dann vielleicht, okay, jetzt muss ich das mit Gewalt machen und so. Und irgendwie, wenn man immer nur sagt, wie schlecht diese Lage ist, dann ruft man die Regel gleich dazu auf, weil man kann sich halt überlegen, versucht man da irgendwie da rauszukommen, das Beste für sich selber zu machen, das ist halt dieser Egoismus, oder versuche ich das zu bekämpfen und...
Das ist noch die Frage, dann hat man den Gegner verkannt, also man bleibt doch nicht stehen dabei, um zu sagen, wie schlecht die Lage ist, dass es einem schlecht geht, ja, das ist irgendwie die Grundlage anscheinend für ziemlich viele Leute, irgendwas zu tun, was auch immer, aber wenn man dann sagt, aber okay, das sind meine Nachbarn der anderen Nationen, die noch so um mich herum existieren, das sind meine Gegner, dann habe ich einen Gegner, der Grund dafür ist, warum es mir schlecht geht, verkannt.
Jetzt gibt es noch dahin zwei, glaube ich, zwei Meldungen. Wir haben noch 10 Minuten ungefähr.
Der Pförtner sagt, wir können länger.
Wie lang?
Bis wir wollen, wir kommen dann nur nicht mehr rein. Also man kommt raus aus dem Gebäude.
Also gut, ist ja wunderbar.
Jetzt so ein bisschen auf dem Weg bestellen. Ne? Der Aufreißer war irgendwie erst der Mai, der Nazis hin und her beschissen. Und hier ist überhaupt noch nicht klar geworden oder nicht rausgeworden, wo jetzt der Unterschied ist zwischen den verschissenen Argumentationen und beispielsweise, keine Ahnung, von CDU, SPD, DGB, die genauso nationalistisch argumentieren und handeln, wenn sie, keine Ahnung, auf Gewerbesteuer verzichten und ansonsten irgendwie nach dem Standortvorteil. Wenn in Erfurt alle sagen, sie sind ja gegen Nazis, einfach nur um den Standort zu verteidigen, zu sagen, hier die ausländischen Wissenschaftler sind sicher und wissen. Warum ist der Aufhänger jetzt, warum sind das die Faschisten? Weil sie gewalttätig sind? Das ist ja fast schon eine totalitäre Wissensthese oder eine Extremismusthese.
Gibt es ein kleines Thema?
Nee, es ist ja anders. Also ich habe auch die Antwort jetzt gestellt.
Also das Thema wäre jetzt die Frage, warum der DGB und die Stadt Erfurt und die verschiedenen stadttragenden Organisationen sagen, Erfurt muss frei bleiben von faschistischen oder nationalistischen Demonstrationen.
Die Antwort habe ich impliziert. Die Frage ist, warum du oder sie den Aufhänger auf jetzt die Nazis oder auf die Faschisten gelegt haben mit dem 1. Mai, mit der Erklärung...
Warum ist das? Aber ja, weil es ist...
Was der Unterschied im Nationalismus der Faschisten ist zum Nationalismus der selbsterklärten Demokraten?
Das habe ich in meinem Vortrag versucht. Erstmal keiner. Der Ausgangspunkt ist dasselbe. Der Ausgangspunkt von denen, die sagen, es ist ein Schaden für Erfurt, oder ein Schaden für Thüringen oder ein Schaden für Deutschland, wenn sich da braune Pest breit macht. Die argumentieren wie die Nazis. Die argumentieren wie die Nationalen hier. Ich sage nicht, die machen gar keine Erklärung. Was schädigt mich als Arbeitnehmer, was schädigt mich als Mieter, was schädigt mich als Weiteres, wenn die da demonstrieren? Sondern die fangen gleich ganz oben an und sagen, das Ansehen Deutschlands wird hart gewürdigt. Also sprechen die Bürger den ganz getrennten, in dem Fall Lokalnationalismus, Lokalpatriotismus an. Du willst doch nicht in einer Stadt leben, die in Verruf kommt, dem wieder Vorschub zu leisten, wofür Deutschland immer schon stand, nämlich für fürchterlichen Nationalismus, Kriegsvorbereitung und Eroberung. Diese Ansprache ist verteufelt identisch mit der Logik der Nazis. Da wird Nationalsozialismus oder Faschismus versucht auszutreiben mit nationalen Standpunkten. Der Teufel, Rechtsextremismus durch nationalistische Belzebub-Argumente. Die Repräsentanten des Staats oder die ihn von außen repräsentieren, wie der DGB, sagen, wir stehen einem guten Staat vor, wenn es da keine braunen Leute gibt oder wie gesagt, braune Leute, die nicht betätigen dürfen. Dann ist Deutschland in Ordnung. Man fragt sich, woher es eigentlich kommen kann, dass die Braunen, das sagen sie nämlich auch noch, die sozialen Probleme missbrauchen. Das heißt doch dann, sie missbrauchen die sozialen Probleme, Arbeitslosigkeit, Entvölkerung und so weiter der ostdeutschen Länder. Missbrauchen sie. Wir gehen dann eigentlich der richtige Gebrauch. Zum Missbrauch wird immer der Gebrauch. Ist dann der richtige Gebrauch von Entvölkerung und Arbeitslosigkeit. so wie der DGB oder die Stadtoberen in Erfurt argumentieren, vor allem dann, wenn man als Erfurter zusammensteht, dann überwindet man viel. Ja, so ungefähr denkt der Nazi auch. Bloß denkt er beim Zusammenstehen an was anderes. Der denkt an die, das müssen wir jetzt nochmal kurz einsteigen in die Denkweise, der sagt, weil Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland herrscht, schließe ich darauf, dass unser Staat, die Staatsorgane, Fehler macht. Warum gibt es Arbeitslose? Das muss an einem Versagen des Staats liegen. Warum? Sage ich dieser Fehler. Denn wenn ich sage, wenn ich bemerke, es gibt Arbeitslosigkeit, dann muss man erstmal wieder sagen, der Staat ist da gar nicht das Subjekt davon. Arbeitslos machen die Leute, nicht die Staatsagenten, nicht die Staatsleute, sondern arbeitslos werden sie, indem sie entweder entlassen werden, wenn sie Arbeitsplatz hatten, weil sich nicht mehr lohnt, oder gar nicht erst eingestellt werden, weil sich noch nicht lohnt oder nie mehr lohnt. Die Subjekte, die diese Entscheidungen treffen, sind aber gar nicht die Regenten und die Parteien, schon gleich gar nicht der DGB, sondern dass die Entscheider sind Unternehmer. Die empfinden, die befinden bei ihren Kalkulationen die Minderheit in Ostdeutschland, die sie beschäftigen, hochlukrativ, hochproduktiv, mit modernsten Produktionsmethoden, gerade genug für einen Profit. Und den ganzen Rest brauchen sie nicht. Von dem Standpunkt aus müsste ich gerade der Gewerkschaft sagen, das ist eine soziale Frage und keine Standortfrage, Erfurt plus oder minus. Und speziell den DGB vorzuwerfen, der ist ja nicht mal eine Staatsinstitution, sondern eigentlich die Vertretungsmacht der Arbeitnehmer, der stellt sich auf den Standpunkt, als ob der Staat, wenn er einen schlechten Ruf hat, eine ungünstige Bedingung wäre dafür, dass man Arbeitsplatz findet. Und das ist eine Erfindung. Mit dem besten Ruf haben die ostdeutschen Länder nicht genug Arbeitsplätze geschaffen, oder Kapitalisten hier, nicht genug Arbeitsplätze geschaffen für die Leute, die hier Arbeit brauchen. Und da muss man dann wieder einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, warum ist denn das so? Weil in dieser Gesellschaft halt, da kommen wir wieder auf die alte Diskussion, ich will es bloß noch mal erwähnen, um nicht da reinzukommen, bloß da geht es dann da weiter, wenn man die Diskussion fortsetzen wollte, weil in dieser Gesellschaft halt nichts entschieden wird, nichts geplant wird, nichts produziert wird, vom Standpunkt, was brauchen wir und wie viel Arbeit braucht man dafür, dann muss man es eben einteilen, es wird produziert für den Weltmarkt und für den Gewinn. Und dafür braucht man von Produktionszyklus zu Produktionszyklus immer weniger für immer mehr. Der Reichtum wächst, die Produktivität wächst und die wachsende Produktivität wird nicht verwendet zur Erleichterung der Arbeit, derer, die arbeiten, sondern wird dazu verwendet, dass ein Teil Freizeit, 100% Freizeit hat und die anderen sogar oft noch mehr Arbeit als zuvor. Das, was die als Standortfrage oder als Imagefrage einer Region besprechen, ist in Wahrheit Folge der ökonomischen Prinzipien, für die dieser Staat steht, für die er seine Herrschaft verwendet. Die er sogar, weil er die gab es die Art und Weise der Rechnungsweise gar nicht, die er sogar expandiert hat in die DDR und in die osteuropäischen Länder weiter im Osten. Es war sein Anliegen, 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, genau das zu wollen. Und wie es so weit war, hat sich herausgestellt, dann aber, wenn die Leute im Osten, in irgendwelchen kommunistischen oder sozialistischen Osten, verwendet werden nach kapitalistischen Rechnungsarten, dann ist 20% der Bevölkerung einfach zu viel. Überbevölkerung.
Ja, was würden Sie empfehlen, weil Nazis, manche argumentieren ja auch so und sagen so, in Richtung Planwirtschaft und Globalisierungskritik und so, wäre besser.
Ja, Nazis argumentieren in der Regel nicht mit Planwirtschaft, glaube ich nicht.
Ja, aber es gibt ja Globalisierungskritik, so ein Ostkonzept, Wirtschaftskonzept der großen Staaten, andere Nationen und so weiter.
Das weiß
ich nicht. Da geht es ja dann schon.
Welche denn? Also müssen wir uns wieder entscheiden, über wen wollen wir reden. Auch die Nazis haben ja Globalisierungskritik. Die sagen, Deutschland soll sich völlig mehr abschotten. die Globalisierungs-, die linken Globalisierungskritiker bedauern, dass der Staat unter Globalisierungsbedingungen keine Macht mehr hat, soziale Standards durchzusetzen. Insofern ist das wieder die gleiche Logik. Der Sozialstaat erodiert, weil vergessen, dass dieser Staat Deutschland und die Europäische Union genau das zum Programmpunkt hatte, die Grenzen aufzumachen, dass das Kapital, Freizügigkeit des Kapitals weltweit und europaweit zum Grundprinzip wird. Wir haben den falschen Gegner, der glaubt, sein Staat sei es Opfer der Globalisierung, dabei waren die Staaten diejenigen, die sich geeinigt haben drauf im Rahmen der internationalen Konferenzen, WTO zum Beispiel, oder innerhalb der europäischen Vereinigungsbestrebungen, die haben sich darauf geeinigt, dass ihre Standorte dann am besten florieren, wenn sie die Grenzen aufmachen und dann natürlich den Maßstab des Profits gelten lassen und nicht mehr den Maßstab der nationalen Besonderheiten. Nein, das würde ich auch nicht empfehlen, es wieder zurückzuholen, weil das, was da vorher war, war ja auch ein Stück, war ja auch ein Kapitalismus. Da gab es halt anderes Verhalten unter Bedingungen des Kalten Kriegs, anderes Verhalten zu den Leuten. Da hat man, erstens haben wir sie gebraucht, weil die Osteuropäer gar nicht mobil waren. Zweitens aber und vor allem war man unter Bedingungen eines Kalten Kriegs. Das heißt, da hat man das Volk auch tatsächlich gebraucht für die Erhöhung der Produktivität, für die Starkmachung der europäischen Festung im Gegensatz. Und nicht zu vergessen, die Sozialgesetze der alten Zeit, der Vorwiedervereinigungszeit, waren Gesetze, die haben reagiert auf die Umgangsweise des Kapitals mit den Arbeitnehmern. Weil der Markt, weil die Marktgesetze, die Anwendung der Marktgesetze dazu führen, dass die Leute den Kapitalismus nicht aushalten, hat der bundesdeutsche Staat Gesetze gemacht, der den Kapitalismus bremst beim Hernehmen der Leute. Wenn Sie es jetzt den toller treiben als damals, dann würde ich aber nicht dafür plädieren, zurück zum Alten. Weil das war mir schon damals toll genug. Oder wäre mir toll genug.
Ja, das muss ja nicht mehr interessant sein.
Was?
Aber ich habe jetzt leider kein konkretes Beispiel. Aber wie... Ja, es geht ja schon auf den Bezug Einfluss haben auf die wirtschaftlichen Prozesse und halt Regelungen da. Oder Eingreifen in die Unternehmensstrategie und so. Dass der Kapitalismus halt nicht so spießen kann, wie er will. Und das habe ich auch schon gelesen in meinem Recht auf Programm. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, was da, das ist jetzt nicht auf so Wahlplakaten oder sowas, aber was da so der Ansatz wäre. An sich ist ja die Idee gar nicht so übel, wenn jetzt davon irgendwer begeistert ist.
Ja, ist doch komisch, wenn man sagt, naja, der Kapitalismus ist eine ziemlich komische Sache, den muss man zügeln, weil sonst ist er ganz schön schädlich für die Menschen. Und dann zu dem Schluss zu kommen, ihn zu zügeln und nicht gleich abzuschaffen. Ja, das ist, was das ist, dass das bedingt ist. Wahrscheinlich dadurch, dass man aus der Situation heraus entscheidet, man kann ihn nicht abschaffen oder so, aber das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, würde ich sagen. Das ist Wenn man analysiert hat, dass es eine schlechte Sache ist, warum sollte man ihn dann behalten und in Grenzen setzen? Dann kann man doch auch gleich eine ganz andere Zukunft organisieren.
Ja, klar, das ist ja auch nicht anders. Das ist ja auch die Richtung, die ich eigentlich wollte. Es gibt ja auch Faschisten, die das genauso sagen. Es gibt ja die Globalisierungstheorie und so weiter.
Ja, die halte ich für falsch, und zwar von Faschos und von Linken. Wenn Sie sagen, Globalisierung ist ein Verhängnis, dann betrachten Sie, dann behaupten Sie Deutschland als Opfer fremder oder quasi unbeherrschbarer Mächte. Und das dreht die Sache rum. Deutschland war Hauptbeteiligter beim Globalisieren. Man kann doch nicht den gleichen Staat, der beschlossen hat, uns ist Deutschland zu klein, also Deutschland West, und sich dann nicht bloß die DDR wieder vereinigt hat, sondern auch noch ganz Osteuropa als weites Gebiet zur Europäischen Union zuschlägt und noch weltweit durchsetzt, dass Kapitalfreiheit existiert. Da kann man doch den Staat, der da mitgeholfen hat, zusammen in den USA, Großbritannien, den G6 und wie sie, ich glaube 6 waren es ursprünglich, dann 7, dann 8. Da kann man doch nicht sagen, du Staat, du geh mal in dich, annullier mal diesen Zweck und sei mal unser Staat. Das ist doch eine Gewalt, die was ganz andere Zwecke hat. Das vergisst der Globalisierungsgegner. Und zwar sowohl der von links als auch der von rechts. Und das, weil sie beide den Standpunkt einnehmen, Deutschland als Opfer, deswegen sind sie auch so fatal ähnlich. Klingen sie so fatal ähnlich. Ein linker Globalisierungsgegner argumentiert streckenweise wieder Rechte und das einzige Argument gegen die Nazis ist dann höchstens noch Nazis raus. Aber was ist der Fehler am narzisstischen Gedanken, wenn er ihn teilt?
Ja. Also ich hätte echt Probleme, gegen so jemanden argumentativ vorzugehen, wenn er das alles sagt, wie sie jetzt. Dann könnte man als Alternative halt sagen, ja, ich erkenne das an, dass der Kapitalismus schlecht ist, aber habe auch nichts wirklich Besseres zu bieten. Und es gibt höchstens die Möglichkeit, auf Konsum zu verzichten, auch größtenteils, oder sich in so einer Kommune zusammenzuschließen. Und da muss man dann halt wenige finden, die das machen mit einem. Und wenn man das nicht schafft, dann kann man eigentlich nichts bewegen so richtig. Denke ich mal. Also, ich finde es schon gut, die Kritik, aber ich würde jetzt halt auch gerne was hören, was besser ist, um zu sein. Ohne, weil man müsste wieder eine Utopie schaffen. Man hat ja keine irgendwie Modelle in der Vergangenheit, die sich bewährt haben. Das ist ja Freiheit im Prinzip, wie ich auch gesagt habe, ist ja nicht falsch. Es ist auch schlecht war, halt die meisten in der Vergangenheit. Also, im Sozialismus haben sich ja auch viele wieder bereichert an dem ganzen System. Das war sozusagen auch nicht das Problem.
Also es geht schon mal mehr als nur Argumente gegen Nazis. Also das ist ja jetzt nicht einfach nur so eine Kopfübung, sondern eine Auseinandersetzung und eine Analyse von den realen gesellschaftlichen Verhältnissen. Und das findet halt in der Bedingung statt, dass es halt gerade keine ernstzunehmende gesellschaftliche Bewegung gibt, die die Verhältnisse aus einer emanzipatorischen oder linken Perspektive in Frage stellt. Und du hast vorhin halt irgendwie gesagt, das ist total schwierig, der deutsche Arbeiter und der chinesische Arbeiter, wie können die überhaupt miteinander reden und miteinander kämpfen? Und klar, es ist schwierig, aber man kann halt einmal in die Geschichte gucken. Es gab halt schon stark internationalistische Arbeiterbewegungen. Es gibt auch in der globalisierungskritischen Bewegung oder gab da drin solche Elemente. Also man hatte durchaus Akteure, die sich internationalistisch vernetzt hatten. Da verschiebt sich aber so ein bisschen der Fokus, worauf ich gucke. Dann gucke ich halt auf reale gesellschaftliche Auseinandersetzungen und auf Kämpfe von unten und was sich da irgendwie an Potenzialen herausbildet. Und das ist dann nicht die Hippie-Kommune, sondern das ist dann irgendwie der Streik bei irgendwelchen Firmen oder bei die Kämpfe von chinesischen Wanderarbeitern oder was weiß ich jetzt, ne? Wo ich dann hingucke.
Also wir haben ja jetzt auch ein bisschen über Kapitalismus und ja, vielleicht ein Stück weit auch über Alternativen geredet. Ich denke, man muss sich vor allem auch immer vor Augen führen, es ist halt nicht möglich, einfach die Stopptaste zu drücken. Man kann nicht einfach sagen, Stopp, die eine Kassette rausnehmen und die andere einlegen. So viel für jetzt nicht. Also, es muss ja halt ein Prozess stattfinden, in dem was verändert wird. Gleichzeitig denke ich, sollte man sich davor hüten, alte Gedankenmodelle zu sehr zu glorifizieren, sprich Sozialismus oder auch Kommunismus, den kann man nicht unreflektiert einfach in die Gegenwart übertragen. Da würde man einen sehr schweren Fehler machen. Gleichzeitig sollte man auch vorsichtig sein, bei der Kapitalismuskritik nicht zu plump vorzugehen.
Nicht zu?
Zu plump, zu einfach vorzugehen. Also beim Prager Frühling hat man damals versucht, den Sozialismus in den menschlichen Antlitz zu schaffen. Vielleicht sollte man sich auch in diese Richtung bezüglich des Kapitalismus bewegen, Kapitalismus mit menschlichen Antlitz, anstatt wirklich also dieser Systemrechte-Gedanke, der, ja, ich weiß nicht, der klingt immer gut, der lässt sich gut auf Farben schreiben, ist aber wirklich mehr ein Gedankenspiel als etwas, was sich wirklich schnell umsetzen lässt. Das ist zumindest nicht ohne größeres Blutvergießen. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was erstrebenswert ist.
Es ist total schwierig. Einerseits wird gesagt, naja, man soll nicht so dumm vorgehen oder man soll nicht einfach nur sagen, System abschaffen oder so oder ein anderes schaffen. Ne? Das Problem ist dann immer, was kommt dann? Oder kommen dann Leute, die sagen, naja, du willst es abschaffen, was willst du denn dann? Ja, es geht gar nicht so richtig dann darum, so eine kleine Alternative parat zu haben oder wenn man gleich eine Alternative verlangt, was es hinführen soll. Und dann das, sich das irgendwie so vorstellt, wie dann wird das eine abgeschafft und das andere wird dann übergestülpt, dann das kann ich mir irgendwie auch nur vorstellen, das kann dann auch nur wieder mit Gewalt gehen, weil die Leute hätten das dann auch nicht verstanden. Also ich denke, der Prozess kann nur darüber laufen, indem man wirklich mal prüft, guckt, wer hier die Gegner sind, was hier abgeht und was Kapitalismus eigentlich ist und was jetzt auch so, was ein Sozialstaat eigentlich ist und was der so aufrechterhält. Und dann gehört eine Prüfung dazu, und zwar in allen Köpfen, in den Menschen, in den Köpfen aller Menschen. Und also ja, und wenn man das macht, dann kann man eigentlich nicht plump gegen Kapitalismus argumentieren oder irgendwie sowas. Das verstehe ich
nicht. Wenn man gegen solche Redeweisen wie plump gegen Kapitalismus argumentieren, vorsichtig. Wer will denn schon plump argumentieren? Ich kenne kaum Leute, die sich dazu bekennen würden, ich argumentiere plump. Jemand anders behauptet oder glaubt, das wäre plump. Würde ich vorschlagen, so derjenige, der den Eindruck hat, aber plump argumentiert, also gleich verkehrt, grobschlächtig, nicht präzise genug erklärt und so weiter. Man soll aber lieber einsteigen in eine Diskussion, wo war der Fehler, wo war die Grobheit, wo war die Ungenauigkeit und sich nicht dazu bekennen, man sollte nicht plump argumentieren. Lass uns mal in der Unialiste umgehen, wer gern plump argumentiert. Ich bin sicher, du kriegst da kaum Unterschrift dafür. Das sind so Totschlagsgedanken. Bleib doch mal lieber bei einem anderen Punkt, wo du sagst, das finde ich noch relativ diskutabel. Wenn du sagst, man soll keine alten sozialistischen oder kommunistischen Modelle überstülpen. Das ist ja nur ein Einstieg in der Untersuchungsfrage, nämlich, was war denn eigentlich das alte Modell? Oder was war denn besser gesagt, die alte Realität? War kein Modell. Die haben ja eine Wirtschaftsweise gehabt, die haben ja die Leute irgendwie recht und schlecht in die Ökonomie integriert und so weiter. Untersuchen wir doch mal lieber, wenn man das ernst nicht will, wie hat es da funktioniert? Was waren auf Ende die Fehler dabei, dieser Wirtschaftsweise, die inneren Widersprüche? Wie ist den Leuten darüber gegangen? Und dann haben wir vielleicht ein Urteil darüber, aha, das war der Witz dabei. Da gibt es von unserer Seite Versuche, ein paar Bücher geschrieben dazu. Ein Buch zum Beispiel heißt Der Real des Erbe Gorbatschows oder so ähnlich. Ist das da? Ein anderes Buch hat geheißen DDR, das ist ein grobschlächtig, mal richtig plump. Das macht man so bei Buchfabdillen, das macht man manchmal gern grobschlächtig, dass die Leute zugreifen. Das hat geheißen, DDR kaputt, Deutschland ganz. Das ist jetzt 20 Jahre alt, 89 rausgekommen, damals bei der Wende. Da haben wir versucht darzustellen, wie hat eigentlich die Wirtschaftsweise funktioniert. Und haben gesagt, nein, so eine Wirtschaftsweise will man lieber nicht. Aber dann will man nicht, wenn man die nicht will, gleich Kapitalismus besser. Sondern dann müssen wir mal anders hindenken. Das haben wir damals versucht zu argumentieren, zu analysieren und sind die Bücher damals sogar trummweise in der Uni Jena hier aus den Händen gerissen worden, weil die Leute geglaubt haben, aha, jetzt müssen sie einen Sozialismus machen, weil damals war noch eine Wiedervereinigung aktuell, da hat kein Mensch daran geglaubt, dass das überhaupt nicht historisch möglich sei, haben sie alle gefragt, wie geht ein Sozialismus besser? Da waren wir in der Diskussion und plötzlich ist die Idee aufgekommen, dass die Westmächte und Sowjetunion den Kohl zugestanden haben, du dürftest die DDR wieder vereinigen. Dann war der Gedanke aus der Masse draußen. Jetzt orientiert man sich nach Westdeutschland. Da war dann, wir sind ein Volk und zwar mit schwarz und goldenen Fahnen der Hauptwitz. Die Minderheit, die da noch gesucht hat, geht Sozialismus anders oder was war der Fehler an Sozialismus, war vorbei. Es gab dann gar keine wirkliche Untersuchung, was waren eigentlich die Fehler. Da waren die Untersuchungen eigentlich ziemlich grobflächig, und zwar vor allem von den Politikern und auch von einem großen Teil der Professorenschaft, die hier die alten, plumpen ML-Professoren ersetzt haben durch neue, plumpe westdeutsche Professoren. Ich kenne etliche Alterskollegen von mir, die damals, wie ich, irgendwie in Forschungsprojekten eins nach dem anderen gemacht haben. Ich habe schlecht verdient, alles das hat es gegeben. Da war die große Gelegenheit, die DR räumt auf die Soziologie, die Politologie, die Germanistik, alle geisteswissenschaftlichen Fächer, staatsnah, ideologienah. Und da sind sie reingeströmt worden, plötzlich alle dicke Professoren, und haben auf grobflächigste Weise den Realsozialismus als marode, als bankrott, als kann nicht funktionieren charakterisiert. Und da habe ich mir mal angeschaut, was haben da für Argumente vor? Nichts. Sie haben einfach das Vorurteil, Kapitalismus besser, Marktwirtschaft besser, reingeschleppt und haben behauptet, konnte ja nicht gehen, weil nicht marktwirtschaftlich. Marktwirtschaftlich muss scheitern, weil nicht marktwirtschaftlich. Da habe ich sehr viele plumpe Argumente gehört. Und dann waren die Unis voll mit den Leuten, und deswegen gibt die Diskussion auch nicht. Was war denn eigentlich wirklich der objektive und Wegfehler des Realsozialismus? Und wenn man das mal wüsste, dann könnte man auch gut sagen, das will man nicht übertragen in eine künftige Gesellschaft. Bloß wenn man bloß so Spielmarken hat, dann ist das ganz, die ganze Rede von, man will das nicht mehr von damals oder Überstunden auf heute, nichts wert. Weil kein Mensch eine Ahnung hat, was soll das eigentlich sein, was er stünden will. Er interessiert sich doch gar nicht dafür, außer hat nicht gut funktioniert, weil es ja historisch versagt hat. Das sind so Debatten, da muss ich sagen, da kommt nichts raus dabei. Wenn man ernstlich die Frage stellt, wie soll man es denn besser machen? Bei solchen Urteilen.
Ja. Also die Antwort aufs Problem ist eigentlich so einfach wie schwer. Man müsste halt einfach Bildung stärken. Und da muss man halt jeden sozusagen dazu bringen, selbstständig zu denken und kritisch zu werden. Und zum Beispiel jetzt an uns zum Beispiel. Wir könnten ja jetzt noch 24 Stunden hier sitzen und so. Und da würden sicher tolle Sachen kommen. Aber wir müssen halt immer noch mal Geld verdienen oder essen oder wie auch immer unser Lebensunterhalt verdienen. Ja. Und da wird halt dann, denken sich dann viele, soll ich halt wirklich die ganze Zeit überlegen, was ich besser machen kann, oder ich muss ja irgendwie auch klarkommen, so ungefähr. Und ich war auch bei irgendwelchen Demos schon, wo uns um tolle Sachen ging, aber es hat eigentlich gar nicht so richtig verstanden, worum es geht. Und ob das dann die Lösung ist, weiß ich auch nicht, weil man kann damit auch keinen überzeugen. Also man muss halt im Prinzip immer wieder diskutieren und im Diskurs stehen. Und ja, das ist halt eine sehr große Arbeit, und dafür gibt es halt einfach nichts. Da gibt es halt kein Geld dafür. Ja. Also das ist das Problem.
Bloß wenn man sagt, man muss dann auch nicht 24, man kann nicht 24 Stunden lang denken und analysieren, sondern muss auch Geld verdienen. Das ist ja zugestanden, das muss man natürlich. Aber da muss man doch nicht das Denken einstellen, wenn man gerade nicht mehr arbeitet.
Natürlich nicht, aber man muss halt immer wieder jeden Tag
und so. Eben, das muss man machen. Aber leider passiert es ja so, dass dann viele Leute ihr Denken umstellen, kaum sind sie im Beruf. Passen sich auch gedanklich den Pflichten an. Machen sich zu Parteigängern dessen, was sie machen. Das ist ja eigentlich das Schlimmere. Nicht, dass man nicht 24 Stunden lang denken kann. Ja, das ist ja verklang ja von jemandem. Aber dass man dann plötzlich den Standpunkt einnimmt, na, ich, XY, bin doch der King der Welt, ich kann doch keine Fehler machen. Ich bin doch ein richtiger Dampfer. Und beweihräuchern das, was sie tun, obwohl sie in Wahrheit bloß das tun, was ihnen gesagt wird, das, was sie müssen, die Pflichten, sich einsortieren in die Konkurrenz, dort irgendwie schauen, dass sie am besten vorwärts kommen.